Und es geht los. Konstantin,
direkt beginnen, Konstantin.
Du bist mit Begrüßen dran. Jetzt haben wir hopp, hopp, hopp.
Ja, herzlich willkommen zum 51. Lesemontag. Ich bin pünktlich, aber diesmal vergessen, was die Reihenfolge angeht. Es geht weiter in 7. Immer noch im letzten Kapitel. Welche Seite ist das genau? Ich muss mal jetzt hier.
672.
672, genau, das ist gerade nicht eingeblendet. In fast allen Funktionssystemen der modernen Gesellschaft, ausgenommen eigentlich nur die Familie, spielt Organisation eine bedeutende Rolle. Organisationen sind die einzigen sozialen Systeme, die in der Lage sind, intern erarbeitete Resultate nach außen zu kommunizieren. Oder anders gesagt, wenn man ein soziales System in Kommunikationsprozessen präsentieren, vertreten will, muss man es organisieren. Praktiker, die mit den Zuständen und Leistungen nicht zufrieden sind, suchen Verbesserungen auf der Ebene der Organisation zu erreichen. Andere Möglichkeiten eines externen Zugriffs auf Funktionssysteme sind kaum denkbar und auch intern scheint Organisation die Form zu sein, durch die unwahrscheinliches hochspezialisiertes Verhalten erwartbar gemacht und koordiniert werden kann. Wird. Organisation greift über die Ordnungsebene einfache Interaktionen und über die Zufallsstreuung der Lektüre hinaus und sucht sicherzustellen, dass vieles, was zugleich geschieht, dennoch synchronisiert und in Sequenzen und Folgehandlungen zu einem guten Ende zusammengefügt werden kann. Früher oder später setzt sich in den großen Funktionssystemen Organisation als Form der Funktionserfüllung und Leistungserbringung unwegdenkbar und irreversibel durch. Kein Wunder, dass man reife Wissenschaft als organisierte Wissensproduktion charakterisiert hat. Unter Organisation soll hier eine besondere Art der Bildung sozialer Systeme verstanden werden, also eine besondere Art der Ausdifferenzierung und Grenzerhaltung. Von Organisation soll dann gesprochen werden, wenn Systeme sich selbst über die Unterscheidung von Mitgliedern und Nichtmitgliedern ausdifferenzieren und entsprechend die Mitgliedschaft selektiv konditionieren. Über ihre besondere Weise können Organisationen sich im Hinblick auf spezifische Aufgaben, Programme von Umständen psychischer und sozialer Art weitgehend abkoppeln, sofern sie nur die Fortsetzung der Mitgliedschaft sicherstellen und dafür konditionierbare Motive beschaffen können. Organisationen bilden sich also weder durch bloße Interaktion unter Anwesenden, noch sind sie Gesellschaften oder gesellschaftliche Subsysteme, also Systeme, die die gesamte Kommunikation oder Aspekte dieser Kommunikation ausdifferenzieren. Es handelt sich um eine evolutionäre Errungenschaft besonderer Art, die als solche allerdings einen hohen Stand gesellschaftlicher Evolution voraussetzt. Die Vorteile formal organisierter Systeme lassen sich in vielen Hinsichten genauer präzisieren. Organisationen stellen Motivation bereit, sie setzen das interaktionelle Aushandeln von Ergebnissen und Publikationen, das die neuere Wissenschaftsforschung stark betont, unter interaktionell nicht verfügbaren Beschränkungen neutralisieren so gewisse Zufälligkeiten rein situative Arrangements. Sie garantieren das Weitermachen auch für den Fall des Nicht-Weiter-Wissens. Vor allem ermöglichen Organisationen Periodenbildung, also Einrichtung von zeitlimitierten Projekten mit der Gewissheit, dass der Betrieb, aber nicht notwendig die individuelle Anstellung und Karriere, nach der Beendung weiterläuft. Forschung ist in diese Form gebracht, ein vom individuellen Leben abgekoppeltes, zugleich beendbares und unbeendbares Unternehmen. In manchen Bereichen nimmt diese projektförmige Forschungsorganisation bereits Überhand. Bereits der hat Überhand, dass Forschungen vor allem offener theoretischer Art, die sich dem Nichtfügen kaum noch Chancen haben, während unbestreitbar ist, dass man noch schlechter dran wäre, wenn individuelle Forscher sich selbst überlassen, nur das immer neu auswerten, womit sie einmal Erfolg gehabt haben und bekannt geworden sind. Ja, den Absatz lese ich noch. Die Organisation kann, wenn man es so abstrakt sehen darf, das vertrackte logische Problem des Endes lösen, das Problem der Möglichkeit, ein Ende der Operation des beobachtenden Unterscheidens zu unterscheiden, also die Operationsweise, die man beenden will, durch die Beendung fortzusetzen. Man muss hier das Beenden im Unterschied zum Nicht-Beenden natürlich unterscheiden vom bloßen Aufhören der Operationen, das jederzeit passieren kann. Die Organisation kann, einfacher gesagt, das Beenden von Projekten unterscheiden und auf diese Weise beobachten und in dieser Beobachtung gewährleisten, dass das Ende des Projekts nicht das Ende der Forschung ist. So, das reicht jetzt erstmal.
Sehr schön. Also man muss an dieser Stelle mal sagen, immer wenn Luhmann über Organisation spricht, dann wird es interessant. Also sogar theoretisch. Aber diese Theoriefigur, die lernen wir jetzt kennen und die müssen wir uns genauer angucken. Allerdings, gleich am Eingang schreibt der wenn man ein soziales System in Kommunikationsprozessen repräsentieren, also vertreten will, muss man es organisieren. Das hat ihm seine Theorie gesagt. Und keine 6 Jahre später in die Gesellschaft der Gesellschaft weicht er das auf und sagt, ja, kommt noch was hinzu, nämlich soziale Bewegung. Und er schreibt am Ende seines Lebens, hier an der Stelle müssen wir unter Verzicht auf jegliche Theorieästhetik noch Folgendes. Mhm. Also das finde ich interessant, dass er eigentlich sein ganzes Leben lang solche Konzessionen nicht gemacht hat und am Ende dann sagt, so, jetzt wird die Sache langsam ernst, jetzt müssen wir auch mal unorthogonal denken.
Ja, oder diese Selbstorganisationsdiktion etwas aufweichen, dass man eben sagen kann, ja, auch soziale Bewegungen haben organisationsartige Strukturen ausgebildet, sonst wären sie das nicht, sonst wären sie, also das ist dieses transgressive Moment, dass man sich zusammenschließen kann und dann über irgendwann organisationsförmig wird. Das ist ja dann der Verdacht. Also das ist dann die Definitionsfrage.
Ich habe das nicht so ganz präsent gerade. Der hatte da auch mal eine Zeichnung zugemacht. Ich meine, er hätte soziale Bewegungen ähnlich einsortiert wie Systeme eher.
Wie funktioniert das denn? Ja, also in soziale Systeme hat er ja seine Grafik schon vorgelegt mit den ganzen Systemen. Und in der Gesellschaft gibt es halt die Differenzierung in Interaktion, Organisation und Gesellschaft. Das steht sozusagen diese Dreierordnung orthogonal zu den Funktionssystemen. Und damit muss man alles beschreiben können. Und jetzt kommt eben Bewegungen dazu. Und diese Bewegungen ordnen sich nirgendwo, weder in diese eine noch in die andere Dimension ein. Das hat er sehr wohl gesehen, hat aber gesagt, ja, jetzt müssen wir es trotzdem machen, weil das verlangt nun mal die Beobachtung der Gesellschaft.
Ja. Ja, oder man kann es als...
Ja. Entschuldigung. Aber hier geht es ja erstmal darum, jetzt Organisation, also Wissenschaftssystemorganisation, also Hochschulen, Institute, Publikationswesen, all das ist doch jetzt angesprochen, oder?
Ja, ja, ganz, ganz genau. Und dem wollte ich auch gar nicht widersprechen. Ich wollte eben nur sagen, dass er 6 Jahre später den Satz, den ich gerade zitiert hat, aufgeweicht hat. Aber in der Tat, hier geht es darum, dass er schreibt, und das ist ja auch völlig richtig, früher oder später setzt sich in den großen Funktionssystemen Organisation als Funktion, als Form der Funktionserfüllung und Leistungserbringung unwegdenkbar und irreversibel durch. Kein Wunder, dass man reife Wissenschaft als organisierte Wissensproduktion charakterisiert hat. Genau so ist es.
Ja, aber ich bin schon einen Hauch da auch hängen geblieben. Oder anders gesagt, also wie er es hier bestimmt, ne? Wenn man ein soziales System in Kommunikationsprozessen repräsentieren, vertreten will, muss man es organisieren. Ja, da hätte ich jetzt noch Fragen dran an den Herrn Luhmann, aber ich nehme das jetzt erstmal so hin, da müsste ich halt mehr lesen. Speziell über.
Naja, und noch was. Wenn er jetzt Organisation einführt, dann macht er auch gleich eine Begriffsbestimmung oder wie er sagen würde, eine Unterscheidung von Organisation soll dann gesprochen werden, wenn Systeme sich selbst über die Unterscheidung von Mitgliedern und Nichtmitgliedern ausdifferenzieren und entsprechend die Mitgliedschaft selektiv konditionieren.
Ja. Das ist wieder seine ganz alte Konditionierungskrücke, mit der das asymmetrisiert werden kann. Und Joscha Bach, ein KI-Forscher, hat mal gesagt, dass man sich eigentlich seinen ganzen Lebenslauf als Vermitgliedschaftung und Entmitgliedschaftung vorstellen kann. Das fängt an mit der Familie, die man sich nicht aussucht, aber von da an geht es dann los mit der Schule, also alle möglichen kleineren und größeren Ordnungssysteme werden dann da organisiert und auch im Preyer, also Gerhard Preyer, das ist ein Frankfurter Systemtheoretiker, der hat da seine ganze Gesellschaftstheorie nach diesem Mitgliedschaftsprinzip aufgezogen. Also wenn man da mal reingucken möchte, da wurde schon an anderer Stelle weitergearbeitet, weil das offensichtlich voneinander produktiv aufgenommen wurde.
Ja, auf der Seite 674 oben sagt er dann die Vorteile formal organisierter Systeme und so weiter. Also wo ich dann eben mitnehme, dass er jetzt darauf kommt, um das eben beschreiben zu können und anhängen zu können an das, was er vorher geschrieben hat. Ne, die Periodisierung, dass es Episode bleibt, also was alles möglich ist. Ne? Also auch nach Beendigung Ja, aber nicht notwendig die individuelle Anstellung und Karriere. Also die Organisation ist ja was deutlich Abstrakteres als Interaktion zwischen Anwesenden. So verstehe ich das. Ne? Er sagt, was der Vorteil davon ist, Organisation zu sein.
Ja, ich finde, sie ist unabstrakter, also direkter. Das hat ja Luhmann auch gesagt mit diesem, also sie fiktionalisiert sich ihr Ende herbei. Ja, also sie schafft es, Endpunkte zu setzen, wo Interaktionen so auslaufen und Gesellschaften, ja, die bilden sich, kommen und gehen und so, aber da gibt es diese harten Kanten so in diesem Selektionsschema, dass man weiß, woran man ist, sobald man seinen Mitgliedsausweis hat, den Parteischein oder irgendwas, das Parteibuch oder irgendwas.
Ja, aber Interaktion und Organisation stehen schon auf derselben Abstraktionsstufe. Da ist nicht das eine abstrakter wie das andere, sondern das ist entweder das eine oder das andere. Das sind halt seine drei strukturellen Möglichkeiten, die man hat, eben soziale Systeme zu differenzieren in der Achse Interaktion, Organisation und Gesellschaft.
Ja, aber wenn wir jetzt mal uns mal die Podcast-Kultur angucken, die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass man sich eben nicht an zeitliche Limitierungen halten muss, sondern dass man einfach reden kann, soweit es geht. Ja, es gibt ja diesen einen Zeit-Podcast, der das ja zum Prinzip macht, dass man dann Stoppwörter reinbringt. Da zeigt das ja schon, dass Interaktion nicht diese Notwendigkeit der Operationsbeendigungsweise einspeisen muss, damit man sich irgendwie verstanden fühlt oder so. Also es gibt nicht diesen transzendentalen Agenten, an dem man das dann richten muss. Es ist dann nur thematisch gebunden, aber nicht institutionell zum Beispiel.
Aber da muss die Organisation auch kein Ende einpreisen. Also genauso wenig wie Interaktion.
Naja, es gibt zum Beispiel im Grundgesetz gibt es Ewigkeitsverfassungsartikel oder eben, man kann eben darauf verzichten, dass man eben sagt, ja, es ist reversibel oder irreversibel, aber man muss immerhin Stellung dazu nehmen. Und bei der Interaktion nicht. Da ist es ja eben dieses Passing by.
Organisation gibt es keine Ewigkeitsklauseln.
Naja, aber man baut sie auf, weil man merkt, dass man sie braucht. Ja, man muss ja erstmal etwas deklamieren, damit man es zurücknehmen oder hinnehmen kann.
Ich denke viel, jedes Mal, wenn es um Organisation geht, habe ich den Eindruck, dass es auch immer ein wirklich mühsames oder mühevolles Abgrenzen ist, dass man das nicht verwechselt, ja, wer da nicht so drin ist in dem Theoriegebäude, mit System. Ja, also dass hier Formulierungen immer wieder drin sind, dass es nicht verwechselt wird mit einem System, also keine Autopoiesis.
Aber Peter, das sind doch alles Systeme.
Nee. Organisationen sind Systeme. Und wenn wir weiterlesen, kommen wir heute noch drauf.
Oh, das sind doch Systemtypologien, die entfaltet werden. Rubrizierungen.
Wir können ja mal weiterlesen. Ja. Peter.
Okay. Eine konstruktivistische Ausgangsthese schließt es aus, die Möglichkeit bzw. die Schwierigkeit einer Projektorganisation der Forschung auf die Art der Gegenstände oder gar auf den Weltausschnitt zurückzuführen, mit dem eine Disziplin sich beschäftigt. Es gibt keine harten bzw. weichen Fächer. Naturwissenschaftliche Forschung ist nicht von der Sache her besser zu organisieren als geistes- bzw. textwissenschaftliche Forschung. In allen Fällen ist die Frage, ob eine Aufgabenstellung genau oder ungenau im Ergebnis kontrollierbar oder unkontrollierbar mit hohen oder mit geringen Unsicherheiten in Bezug auf Erfolge bzw. Misserfolge formuliert wird. Eine systemintern zu entscheidende Frage, und dabei spielt die Organisation des Forschungsbetriebs eine bedeutende, Fuchs und Turner meinen sogar die ausschlaggebende Rolle. Es kann also durchaus sein, dass erfolgreiche Disziplinen wie etwa die Biologie überwiegend in organisatorisch streng kontrollierten 2-3 Jahresprojekten forschen und wenig Blick freigeben auf die Grundsatzfragen ihres Faches. Theoretisch an Grundsatzfragen interessierte Forscher werden dann marginalisiert und in der Disziplin selbst kaum noch verstanden. In der Soziologie ist das typisch anders, ohne dass man sagen könnte, dass der Gegenstand dazu zwänge. Wissenschaft, wie andere Funktionssysteme auch, ist heute auf Organisation angewiesen, ohne je als Einheit eine einzige Organisation sein zu können. Das kann nicht genug unterstrichen werden. Die Einheit eines Mediums, Wahrheit, Macht, Geld und so weiter, ist nie und nirgends die Einheit einer Organisation. während das Medium lose gekoppelte Möglichkeiten der Symbolisierung von unwahrscheinlichen und doch akzeptanzfähigen Kommunikationen bereitstellt, gehören Organisationen wie in anderer Weise die medienspezifischen Programme, also hier Theorien und Methoden, zu den Formen rigider Kopplung, die das Medium binden und verbrauchen, sofern nicht für Wiederherstellung der Offenheit gesorgt ist. Dieser Bindungs- und Verbrauchsaspekt schließt es aus, dass ein Medium insgesamt einheitlich organisiert wird, denn das würde die Zirkulation des Mediums unterbinden und die Offenheit des Mediums auf organisationsinterne Elastizität reduzieren. Um dem vorzubeugen, lässt man in Funktionssystemen stets eine Mehrzahl von Organisationen zu, im ökonomischen System konkurrierende Betriebe, im politischen System eine Mehrzahl von Parteien, in der Wissenschaft eine Mehrzahl von Universitäten und sonstigen Forschungsorganisationen. Auch wenn auf diese Weise Vorsorge getroffen ist, was oft etwas unglücklich mit einem Glauben an die Anregungswirkung von Konkurrenz begründet wird, darf man die Auswirkungen von Organisationen nicht unterschätzen. Organisation bringt zusätzlich zur Festlegung auf Theorien und Methoden und nicht selten im Zusammenhang mit ihnen weitere Rigidisierungen ins Spiel. Das ist ein unter dem Stichwort Bürokratie viel erörtertes Thema, das uns nicht weiter beschäftigen muss. Weitere erst durch Organisation eröffnete Möglichkeiten kommen hinzu und reduzieren, wenn man so formulieren darf, den Einfluss der Wissenschaft auf die Forschung. Vor allem ermöglicht Organisation selektive Förderung, also auch selektive Nichtförderung, und macht die dafür maßgeblichen Entscheidungen greifbar für systemexterne, zum Beispiel politische Einflüsse. Die strikte Trennung operational geschlossener, selbstreferenzieller Funktionssysteme, die jeweils nur ihrem eigenen Code folgen und anders gar keine erkennbare Eigenleistung erbringen können, wird also auf der Ebene der Organisation und vor allem im Netz der Interorganisationsbeziehungen konterkariert, was noch gar nichts darüber sagt, ob und wie sich diese Einflüsse auf die Erfüllung der Funktionen auswirken. Es kommt hinzu, dass Organisationen Motive beschaffen dadurch, dass sie die Erhaltung der Mitgliedschaft unter Bedingungen stellen. Das hat zur Folge, dass die Codewerte wahr, unwahr als Motive weitgehend ausgeschaltet werden. Es kommt darauf an, dass man durch die Ergebnisse, die man vorlegt, die Bedingungen für eine Vertragsverlängerung erfüllt bzw. eine Entlassung vermeidet. Es kommt darauf an, dass man Reputation erwirbt und dadurch auf dem Arbeitsmarkt für Wissenschaftler bessere, vom augenblicklichen Beschäftigungsverhältnis unabhängige Chancen gewinnt. Diese Art Disziplinierung wird offensichtlich verschärft, wenn Anstellungen nur kurzfristig gesichert sind, sei es aus Rechtsgründen, sei es als Folge der projektförmigen Organisation des Forschungsprozesses. Wie das Kaninchen vor der Schlange erstarrt der Forscher dann nicht selten angesichts des Fristablaufs und konzentriert sich auf die Kontakte, die für eine Fortsetzung der Mitgliedschaft oder für den Zugang zu anderen Anstellungen wichtig sind. Umso wahrscheinlicher ist dann, dass bei gesicherter Mitgliedschaft weitere Aktivität als unnötig erscheint, die Ruder eingezogen werden und man sich nur noch schaukeln lässt. Ich mache mal einen Punkt.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil hier sehen wir Niklas Luhmann als Aktivist der Ich-bin-Hanna-Bewegung. Also ganz großartig. Das passt gut in den gerade aktuellen Diskurs. Aber ja. Er beginnt ja damit, also jedenfalls die erste Stelle, die ich besonders interessant fand, dass sich eben Organisationen Motive beschaffen. Also er schreibt, es kommt hinzu, dass Organisationen Motive beschaffen dadurch, dass sie der Erhaltung der Mitgliedschaft unter Bedingungen stellen. Und das führte dann weiter aus, da rückt dann der Code wahr und unwahr so ein bisschen mehr in den Hintergrund, weil mehr im Vordergrund die Frage steht, kann ich mit dieser Entscheidung eben weiterhin Mitglied sein oder Mitglied bleiben und so weiter und so fort. Da kommen dann die Fragen zur Pflege der Publikationsliste und so weiter, Reputation hinzu.
Ja, aber ja, wie gesagt, ob das noch an diese Startup-Welt hineinpasst, in der man einfach Menschen vor veränderte Tatsachen stellt mit wissenschaftlichen Errungenschaften, die dann sich verselbstständigen. Also ich weiß nicht, ja, also da nochmal zu diesem Ich-bin-Hanna-Ding, da spricht jetzt jemand, der auf Lebenszeit verbeamtet ist. Der redet darüber, dass man vor Fristablauf sonst was machen muss, wovor er, also wo er einen komplett unorthodoxen Weg in das Wissenschaftssystem genommen hat. Also es ist ein bisschen wie Eunuchentum, dass man jetzt den anderen zeigt, wie es eigentlich geht. Also weiß ich nicht, würde ich eine Klammer drum setzen.
Naja gut, er muss ja nicht selber in prekären Anstellungsverhältnissen verankert sein, um darüber forschen zu können. Also ich glaube, dass er schon einen sehr guten Einblick in Organisation des Wissenschaftssystems hatte, sprich an die Universität, an der er auch selber tätig war. Und insofern ist die Beobachtung völlig zweckfrei, ob er das selber mal musste oder nicht.
Und nee, ob er selber so forscht.
Er schreibt ja am Ende ganz, ganz selbstironisch, umso wahrscheinlicher ist es dann, also wenn man mal eine gesicherte Mitgliedschaft hat, dass bei gesicherter Mitgliedschaft weitere Aktivität als unnötig erscheint, die Ruder eingezogen werden und man sich nur noch schaukeln lässt. Genau das kann man ihm, dem Wahnsinnigen, ja nicht vorwerfen. Also er hat ja diese Lebensanstellung eher genutzt und trotzdem seine ganze Energie. Auch seine soziale Energie, wenn man an den Ruin seiner Familie denkt, also die Familienverhältnisse, das ist ja alles total bizarr. Ne?
Aber, ja, aber
wenn man das so angeben, die das so machen.
Ja, aber wie gesagt, man kann das biografisieren, muss man aber nicht, aber trotzdem muss man sich fragen, was ist so der Normalwert, von dem er ausgeht, von dem er aus das alles zergliedert und anderen die Leviten liest in der Beziehung.
Und also was meinst du mit Normalwert? Was soll ein Normalwert hier sein? Ich finde, es ist jemand, der im Wissenschafts-, in einer Hochschule verbeamtet wahrscheinlich, arbeitet und das beobachtet, ja, einfach beobachtet, dass es das gibt, ja, dass es
Leute unterscheidet, gibt, also er guckt nicht nur rum und sagt, ach so, die anderen, die sind alle weg, aber ich bin 30 Jahre lang beim Zettelkasten hier oder so.
Er macht doch gar keine Wertung da drin, sondern er sagt einfach nur, umso wahrscheinlicher ist dann, dass bei gesicherter Mitgliedschaft weitere Aktivität und so weiter. Das ist ja exakt, so wie ich das verstehe, auch das Hanna-Thema, ne? Ein Argument ist ja immer, nein, die Postdocs, die muss man im Druck halten, damit die noch leisten, ne? Weil wenn die einmal irgendwo so eine Anstellung haben, dann werden die nichts mehr tun. Ich selber werde natürlich weiterhin ganz gewichtig forschen. Das ist halt ja genau dieses Dämliche.
Ja, aber das macht vielleicht für Geisteswissenschaften, also ist diese Panik noch da. Aber wenn man naturwissenschaftliche Erträge, Substanzen, Innovationen irgendwie in das Gesamtgesellschaftssystem wieder zurückträgt, dann ist man da nicht auf diese Bittstellerei in diesem Wissenschaftssystem in der Weise angewiesen, in der Luhmann das jetzt hier groß ausmalt. Ja, also wenn man eine Gesellschaftstheorie hat, die einem die Universität hat vermitteln können oder die man, weiß ich nicht, studiert hat oder so, dann muss ja auch in der Lage sein, tragfähig zu sein außerhalb dieses Funktionssystems. Das ist ja überhaupt auch der erste Ausweis, dass sie interoperativ benutzbar ist zum Beispiel. Und sobald es diesen Schirm braucht, ja, sobald es diese Ruder, diese Metapher mit dem einsamen Ruderer auf dem See, sobald es das gibt, dann muss man vielleicht an der Qualität der Forschung etwas zweifeln.
Weiß ich nicht, ob ich das so sehen würde. Ich finde das eine sehr ökonomistische Perspektive darauf. Beispielsweise Kunst, Museen, Theater, Oper. Das ist ja das Herrliche, wenn man da arbeitet in dem Bereich. Nein, es ist losgelöst von solchen Zwängen. Ja, wenn da ein Budget steht, ja, darum dafür, dann wird das, kann ich das umsetzen. Ob dann ein Zuschauer kommt oder 300, das ist nicht das Kriterium, um das eben zu messen. Und hier finde ich bei der Wissenschaft noch viel stärker, um nochmal den Foucault zu bringen. Der hatte einen Lehrstuhl am Ende zum Nachdenken. Und er hat eine Vorlesung pro Semester gemacht, wo er nur berichtet hat, worüber er gerade nachdenkt. Das ist ja gerade das Schöne, das Wertvolle, finde ich, dass ich eben dann tatsächlich eben auch mit so einer Organisation oder mit so einer Institution wie im Lehrstuhl oder sowas es ermöglichen kann oder Kunst, was wir mit dem Günther hatten, dass es eben nicht zeigen muss, dass es für irgendetwas nützlich.
Nee, es ist von alleine. Das ist ja der Witz, Peter. Das, man hat die Texte von Foucault waren so wirkmächtig, dass sie sich dass sie viral gehen könnten, würde man vielleicht heute sagen. Aber dass man dass das automatisch Aktivität nach sich zieht, sobald man andere nur dabei beobachtet, wie sie nachdenken, zum Beispiel. Dass das eben diese autopoetische Wirkung hat, und man nicht. Also man kann die Ruder da gar nicht mehr einziehen. Wenn die Texte gut genug sind, wenn die Forschungsresultate begeisternd genug sind, dann wird man nicht in Ruhe gelassen. Dann wird man eben belagert. Ne? Das ist ja bei Luhmann
auch so passiert. Ich finde das eben eine wertvolle Einrichtung, dass also der Luhmann hat jetzt hier, wie André sagt, ja eben irre viel geschrieben und publiziert. Aber eben auch zu sagen, nach 30 Jahren Forschung meinetwegen, ich bin gescheitert. Dass diese Möglichkeit eingeräumt ist.
Du sagst, dass das eine schöne Gelegenheit ist und eine schöne Sache. Ja, für Foucault und für Luhmann war das eine schöne Sache. Aber warum ist das für den lieben Konstantin nicht? Also das Problem ist doch, es gab jetzt letztens einen wirklich sehr sehenswerten Podcast von diesen beiden trinkenden Philosophen, die sich eben genau über diese Kalamitäten in der Forschungsorganisation unterhalten haben. Und diesen Philosophen, also da läuft es darauf hinaus, dass sie selber sagen, zu Platon gibt es eine unüberschaubare Menge von Sekundärliteratur, angefangen mit Aristoteles. Wie soll man denn jetzt organisieren, wer dafür bezahlt wird, dass eben nochmal irgendwas Schlaues zu Platon...
Ja, aber du bemerkst schon, dass die Frage nach, wer soll was bezahlen, eine ökonomische Frage ist und nicht eine Frage, die die Wissenschaft stellt. Die interessiert sich für wahr oder unwahr. Die Frage der Ökonomie ist herangetragen. Und die Perspektive, Konstantin, Moment, wenn du jetzt so fragst danach, ich meine zu bemerken, dass so die Sozialisationsbedingungen in verschiedenen Kohorten, ja, du bist eine ganz andere Generation als ich, verschiedene Prägungen hinterlässt, ja. Ich bin sozusagen ein Kind einer anderen Zeit und schätze das noch an sich und habe eben auch im Kulturbetrieb und so weiter ja gearbeitet, diese Bedingungen erlebt. Und ich finde das eine, das ist ja hier gerade ausgeführt auf den Seiten über die Organisation, ja, dem Wissenschaftssystem, wahr, unwahr, ist da unerreichbar und nicht dran interessiert. Und ich würde mal sagen, auch nicht in Luhmann. Der Organisation, die muss sich reinreden lassen. Über Finanzierung, über politische Verzweckungen und so weiter und so weiter. Und das, wie du das bewertest, allein diese Begrifflichkeiten zu nutzen, machen das Argument für mich äußerst schwach.
Naja, aber wir reden jetzt gerade über Organisationen, eben, die auch im Wissenschaftssystem kommunizieren. Und die kommunizieren natürlich auch im Rechtssystem und auch im Wirtschaftssystem. Das ist ja der Witz, dass du als Forscher nicht einfach im Wissenschaftssystem nur allein angestellt sein kannst. Du musst in eine Organisation und die hat auch immer Randbedingungen von anderen Funktionssystemen. Das ist ja das Dilemma. Da ist ja nichts gegen einzuwenden, schöne Texte zu Platon zu schreiben. Niemand hat ja was dagegen und wenn die sich als Buch gedruckt verkaufen, freuen sich die Leser, treten in Kontakt mit dem Autor, unterhalten sich. Aber wie viel Menschen in der Gesellschaft wollen wir denn als Gesellschaft dafür bezahlen, dass sie Texte über Platon schreiben, obwohl es schon so furchtbar viele
Peter, Texte und da kommt jetzt das ein
paar Themen gibt, die gerade irgendwie dringender wären. Wer soll denn das entscheiden? Darum geht es doch hier.
Es werden so viele machen, wie wir uns leisten können. Ja, also hier ist unglaublich. Also wenn ich, also
die das Frage, ist überhaupt kein Argument.
Das ist ein Argument und sei doch nicht immer so. Sofort, denk doch nicht immer, du wärst der Schlauste. Wer bist du nicht? Du bist ein Kind deiner Zeit. Nein, sehr viel Bürokratie, sehr viel, was ich verbrenne an Leistung, das ist auch ein Luxus irgendwie. Die Frage ist, wie viel gestehe ich dem zu? Und auch die Herren Philosophen, die du da gerade erwähnt hast, zumindest einer, hätte unglaublich gerne so einen Stuhl, auf dem man sitzen kann, ja, wo Professor vorsteht. Das heißt, das sind nicht so im luftleeren und gerechtigkeitsorientierten Raum geführte Diskussionen, sondern durchaus verzweckt. Nein, ich kann einfach bestimmen und sagen, ja, wenn ich in einer anderen Sachfrage unterwegs bin, hier, was ist Wissenschaft? Und ich fange dann an, da ein ökonomisierendes Vokabular alleine zu nutzen, dann verlasse ich gerade in diesem Bereich. Wir haben Unterschieden zwischen Funktion eines Systems, ja, und in Abgrenzung zu einem Zweck, was soll man dann jetzt auch nochmal darüber über Finanzierung dazu reden. Nein, die Organisation ist ja genau die Stelle, wo dann Wissenschaft, die sich realisiert, eben von allen anderen gesellschaftlichen Systemen und von Gesellschaft überhaupt und Kommunikation erreicht wird und mitbestimmt wird.
Aber Peter, in dem...
Reden ja. wir doch gerade. Luhmann hat doch gerade geschrieben, dass über kurz oder lang müssen sich Organisationen formen, um überhaupt dauerhaft an dieser Kommunikation der Funktionssysteme teilnehmen zu können. Also wir reden hier konkret über die Organisationen. Und weil wir von den Organisationen, die ihre Mitgliedschaft konditionieren, sprechen, machen genau all diese Überlegungen auch von anderen Funktionssystemen hochgradig Sinn. Nur wenn wir über Organisationen reden. Aber das machen wir doch heute.
Ja, aber ich sehe das jetzt in dem, also ich bin auch in dem Kontext, wenn du gesagt hast, ich bin Hanna und diese Fragen, das sind da auch dann daraus, also wenn ich überhaupt diese ökonomisierende Perspektive annehme, dann, ich möchte das gar nicht, weil dann einige Disziplinen, einige Fächer, ich sage jetzt mal Orchideenfächer aus anderen, sozusagen in eine Begründungspflicht kommen, dass sozusagen aus einer ökonomischen Perspektive, was hat die Gesellschaft davon oder die Menschheit, überhaupt argumentieren zu können. Und nein, ich finde die Freiheit sozusagen, dass ein Forscher, Forscherin bestimmen kann, was denn
jetzt. Nein, aber das ist beliebig, Peter, das kannst du argumentativ nicht von Beliebigkeit trennen. Es geht nicht darum, also wir haben das gerade Code war unwahr und bezahlen, nicht bezahlen. Ja, das ist eine Binse. Aber das Interessante ist, dass es komplexe Wahrheiten sind, die da ergründet werden. Dass man sich zum Beispiel fragen kann, Platon und KI-Forschung. Was kann uns Platon zu KI-Forschung sagen? Nicht, weil das irgendwie gerade Talk of the Town ist oder so, oder weil das viel Geld gekostet hat, sondern einfach, weil das ein Einfallstor ist, dass man sich eben nicht der Altbausanierung des Geistes hingeben kann und meinen kann, wenn ich reflexionslogisch die letzten Jahrhunderte alle durchgraben habe, dann ist das schon Leistung genug. So, nein, dann ist man eben nicht Kind seiner Zeit, sondern dann ist man irgendwie freischwebende Intellektueller. Das hat der Karl Mannheim in den 30er, 40ern dann auch angemahnt, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt genau deshalb verloren gegangen ist, weil sich manche Universitätsgelehrte verabschiedet haben aus dem Gesellschaftsdiskurs und dann die Parteien Extreme hochgegangen sind an den Rändern und so weiter. Also das kann man da auch verorten mit. Und wenn man eben Menschen eben, Forscher macht mal so. Nee, die haben ja auch alle Lektürebiografien und man kann schon sehen, welche Abzweigungen die genommen haben und wie anschlussfähig das ist. Das ist ja Luhmanns letztes Kriterium.
Aber wir können ja, man kann beobachten, dass es da eben dann tatsächlich beobachtbar wird, was er hier sagt, ja, die Ruder eingezogen werden und man sich nur noch schaukeln lässt, ja. Genauso lässt sich anderes eben auch beobachten. Es lässt sich nicht ausschließen darüber.
Natürlich lässt sich das ausschließen, wenn man Fachbegründendes leistet. Es gibt Interaktionssysteme, die werden zu Disziplinen gemacht. Die Soziologie ist ein Lehrstuhlprojekt, das es erst seit 100 Jahren gibt. Aber seit 1000 Jahren wird über Gesellschaft nachgedacht in universitären Kontexten oder in akademischen Kontexten. Und dass diese Schubumkehr auch gibt, dass man eben als Ich bin Hanna, wenn man etwas Wirkmächtiges darstellt, wenn man etwas bereitstellt fürs Wissenschaftssystem, dass das von alleine ventiliert wird über die verschiedenen Stufen, die da geschrieben werden und dass die Organisationslogik sich umkehrt.
Aber ich glaube, da müsste man noch genauer unterscheiden, wenn man das wollte. Und zwar, weil es eben auf der Ebene der Organisation, also ich bin Hanna, ja um Fragen der Organisation eben geht, Stellen, Anschluss, Berufsbiografien, Karrieren und so weiter. Ist das eine Frage an, wie das organisiert ist? Wie das organisiert ist, dass die Organisationen möglichst das tun können, was sie tun sollen, Hochschulen, Forschungsinstitute.
Ja, aber man kriegt aber ja auch eine
über Geld Denomination. Und über Verzweckung. Das ist zu trennen von, finde ich, von dem, was eben Wissenschaft kann. Wieso ist Wissenschaft ausdifferenziert in dieser Gesellschaft? Das hat Luhmann für mich also ganz plausibel so ausgeführt. Und wie das jetzt sich realisiert in Organisationen, wenn er sagt, es kann gar nicht anders sein. Ja, wenn ich an der Kommunikation teilnehmen möchte, gesellschaftlichen, muss ich das als Organisation ausdifferenziert tun. So haben wir doch heute angefangen, auf 672. Oder anders gesagt, wenn man Kommunikationsprozessen repräsentieren, vertreten will, muss man es organisieren. Jetzt haben wir es organisiert und damit kriegen wir aber einige Effekte, sage ich mal, die Organisationen eben eigen sind, die jetzt dem Luhmann aber eben nicht gefallen, der vielleicht, so darf man das vielleicht verstehen, weil das ja schon wertend ist, weil er eben Wissenschaft machen möchte eben und nicht Organisationsbedürfnisse befriedigen. Ja, was hat er sich beklagt darüber, als seine Sekretärin nicht mehr da war, was für ein Papierkram das war, bis er endlich jemand Neues hatte? Und was ihn das behindert hat
ist er nach Italien emigriert, weil man da ihm ein Sekretariat zur Verfügung stellen könnte. Aber wir können das ja, die politische Diskussion an der Stelle mal vorerst abkürzen, und ich lese mal weiter, damit wir gucken, wie seine theoretische Konstruktion funktioniert. Außerdem zweigt die Organisation viele Verhaltensanforderungen zu ihrer eigenen Erhaltung ab. Das gilt besonders, wenn Selbstverwaltung, Partizipationsdemokratie und Ähnliches so aufgewertet werden, dass ihr Selbstwert mit dem Forschungsergebnis, mit dem der Forschungsergebnisse konkurriert. Man kann dann, statt zu forschen, sich im Bereich der Organisation Verdienste erwerben, Geschäftsführerinstinkte entwickeln, Beschaffungsfunktionen erfüllen, zeremonielle Repräsentanz zelebrieren und auch damit auf eine Weise etwas für die Gesamtheit tun, von der niemand bestreiten kann, dass er auch davon profitiert. Gerade das Führungspersonal und gerade erfolgreiche Forscher werden so allmählich aus der Forschung entfernt. In der Industrieforschung führt dieser Weg nicht selten in Managementkarrieren. Die Universitäten und Großinstitute produzieren Wissenschaftsfunktionäre, die nur scheinbar Leitungsfunktionen erfüllen, faktisch aber jeden Einfluss auf die Weiterentwicklung der Forschung verlieren. Bei all dem ist jedoch nicht zu verkennen, dass viele Merkmale von Organisationen, mit denen andere Funktionssysteme, vor allem Politik und Wirtschaft, keine besonderen Schwierigkeiten haben, im Wissenschaftssystem nur sehr schwach spürbar sind. Das gilt vor allem für die, wie man grob sagen könnte, Organisationstechnologie. Das heißt, für die organisationsspezifische Programmierung und für die Auflösung des Geschehens in verantwortbare, synchronisierbare, koordinierbare Einzelentscheidungen. Diese Möglichkeiten kann die Wissenschaft nicht wirklich nutzen. Der Grund dafür liegt in der programmatischen Bewertung der Neuheit und der Innovationsförderlichkeit von Forschungsergebnissen sowie darin, dass genau dieser Faktor mit Reputation belohnt wird, mit einem Motivationsmedium also, über das die Einzelorganisation nicht verfügen kann. Die meisten Organisationen der modernen Gesellschaft sind spezifischen Funktionssystemen zugeordnet. Dass Universitäten zugleich Forschung und zur Erziehung beitragen sollen, ist eher eine Anomalie. Die unmittelbare Kopplung von Lehre und Forschung würde, wenn ernst genommen, erhebliche Leistungsminderung in beiden Bereichen verursachen. Vor allem aber ist zu beachten, dass die Phase des exponentiellen Wachstums der Wissenschaft, was Personal und Finanzmittel angeht, irgendwann einmal, wenn nicht schon heute, abgeschlossen ist. Das heißt dann, dass in diesen Hinsichten, nicht deshalb auch im Wissen selber, ein annähernd stationärer Zustand erreicht werden muss. Und das heißt ganz praktisch, dass ein Wissenschaftler während seines gesamten Lebens nur einen einzigen Nachfolger ausbilden kann. Dann müssen die Universitäten zu Schulen werden, in denen anspruchsvolle Qualifikationen erworben werden. Und die Selektion des akademischen Nachwuchses wird man nur noch situativ handhaben können. Es hat dann keinen Sinn mehr, speziell dafür auszubilden. Die Differenzierung von Erziehung und wissenschaftlicher Forschung wird sich auf diese Weise auch hier durchsetzen. Bis hier.
Danke. Ja, finde ich, ist heute beobachtbar, oder?
Ja, es gibt diese in Amerika die College-Struktur und die nochmal von der University abgesetzt ist, also wo man wirklich diese Berufsakademien hat, also noch zwischen Hochschule und weiterführende Schule irgendwo geparkt. Fachhochschule, genau. Nur diese Management-Karrieren, deutet sich ja alles an mittlerweile.
Ja, die, ich weiß nicht, wie es gerade aktuell wieder ist. Jedenfalls die Finanzierung von Fakultäten, also zumindest hier TH, Technische Hochschule, habe ich auch mit einem Kollegen aus München mal ganz anders drüber gesprochen, ist also jetzt losgelöst von Forschung, für die ich externe Mittel akquiriert habe, ja, eingeworben habe. Aber die orientiert sich an den Studierenden, die ausgebildet werden, ja, also Ausbildungsinstitute, sag ich mal. Das ist die Regelfinanzierung, mit der Stellen dann fest werden können, wenn das so ist. Zuerst war es, dass man die Abschlüsse, also wer einen Abschluss gemacht hat, als Kriterium herangezogen hat. Das hatte den Nachteil, dass dann auch die letzten fürchterlichsten Arbeiten alle durchgewunken wurden, einfach weil da Geld dran hing. Jetzt ist es der Beginn, also soweit ich es weiß, ich bin da aber nicht aktuell drin, Erstsemester im ersten Studium, also wenn es nicht ein Zweitstudium oder sonst was ist, die einen Sockelbetrag dann eben los, also bedeuten für die Hochschule, für die Fakultät, den Fachbereich. Daran orientiert sich dann die Regelstudienzeit, also sozusagen das.
Ja, aber das siehst du doch, diese ganzen Fallbeispiele sind ja ein Zeichen dafür, dass Luhmann da irgendwie auf was gestoßen ist.
Seit 1978.
Die Kopplung von Lehre und Forschung würde, wenn ernst genommen, erhebliche Leistungsminderungen in beiden Bereichen verursachen.
Ja.
Ja, also das,
es gibt. Er klagt dort, ja. Das ist ja auf 678 oben, Selbstverwaltung, Partizipationsdemokratie. Das ist ja das, was mit den 68ern, also nach diesen Studentenzeiten, an Veränderungen im Hochschulsystem sich ereignet hat, installiert wurden. Ne? Es geht hier nichts an der Hochschule ohne das Gremien und in Gremien immer eben auch Studierendenvertreterinnen irgendwas beschlossen wird und so weiter und so weiter. Das lese ich als eine Klage, was er da oben schreibt, ja, wie das da reingeht. Das gilt besonders, ja. Er beklagt es.
Ja, aber eben, anstatt sich zu beklagen, könnte man sich über Alternativen Gedanken machen. Es gibt ja das Trust-Fund-System in Amerika, dass einfach junge Absolventen mit einem Budget ausgestattet werden. Die kriegen irgendwie einen Freibetrag von irgendwas und können dann gucken, wie lange sie damit auskommen, bis sie sich irgendein Startup gefunden haben, was sie dann mit ihrem akademischen, universitären Wissen zum Unicorn hocharbeiten und dann läuft das von alleine erstmal, ja, bis es dann. Ja,
aber wie genau funktioniert es denn jetzt, wenn man Texte über Platon schreiben will?
Ja, genau, das ist eben. Aber da muss man sich eben fragen, genau, wo können die anschließen an irgendeine Art von Gesellschaftsproblem oder Denkproblem, wie der eine Trunkenbold das immer nennt, ja? Was ist das Denkproblem? Wie ist das handhabbar zu machen? Was für Evolutionsvorteile habe ich dadurch, dass ich diese Texte gelesen habe?
Ja,
das kann ich ja ganz handfest stellen. Das ist eine operative Frage.
Ich weiß. Ich sage aber jetzt einfach mal, warum gibt es, ich weiß nicht, ich kann es nicht wissen, weil es offen ist, was in 10, 15, 20 Jahren wichtige Kompetenzen, Ressourcen oder Sonstiges sein werden. Deswegen alleine finde ich es wertvoll, mehr zuzulassen und mehr zu ermöglichen und mehr zu machen, als ich gerade begründen kann in einem Korsett von Sinnhaftigkeit, es rechnet sich, Ökonomisierbarkeit, Auswertbarkeit und so weiter. Ich kann es nicht wissen.
Ja, Moment, aber darum geht es zumindest bei dieser Frage mit diesem Platon-Text gar nicht. Die konstruieren das doch sehr, sehr schön, weil die sagen nämlich genau das, was du gesagt hast. Die sagen, dass die Universitäten danach finanziert werden, wie viel Studenten sie ausbilden. Also je mehr, desto mehr Geld kriegen sie. Aber sie haben nicht genügend eigene Mittel, um die sie promoviert haben, dann auch in der Forschung beschäftigen zu können. Und da setzt genau dieser Auswahlprozess ein, dass man eben sich bei der DFG bewerben muss oder bei anderen Quellen. Aber DFG ist noch vom Umfang her der größte Förderverein. Und die beklagen eben, dass die Vergabe dieser Gelder eben auch nicht nach transparenten Kriterien erfolgt, sondern irgendwie sozial und gemauschelt. Und da ist die Frage, ja, das ist alles richtig beobachtet. Das ganze System ist eigentlich nicht besonders klug gestrickt, sondern es führt dahin, dass junge Menschen glauben, aha, ich habe jetzt also in Philosophie promoviert, also hat die Gesellschaft mir gesagt, du sollst jetzt auch in der Philosophie als Forscher tätig sein. Genau. Und dann stellen sie fest, nö, aber musst ja irgendwie die Gelder besorgen und dann kannst du das machen. Da ist natürlich ein gewisses Missverhältnis und über welche sozialen Mechanismen auch immer. Ein paar setzen sich durch, ein paar haben Glück, ein paar bekommen diese Stelle und dieser eine Trunkenbold beschwert sich immer über die analytische Philosophie, vor allem deshalb, weil die zurzeit eben in diesem Kampf um Stellen scheinbar gewinnt. Und deswegen sagt er, ja, das ist eine Ungerechtigkeit, weil nur ich nicht. Ne? Aber egal, welche Gründe auch immer, das können ja keine wissenschaftsinternen Gründe sein, wie man das organisiert.
Nee. Aber das ist eben auch nichts Exklusives im Bereich der Wissenschaft. Ich erinnere einfach, wir hatten Jahre oder fast ein Jahrzehnt, da war in der Zeitung dann zu lesen von einer Lehrerschwemme oder. Es findet immer wieder statt, ja, dass Menschen sich für eine Berufsbiografie entscheiden und die wird dann nicht nachgefragt.
Ja, aber Peter, das ist genau das Problem. Es gibt nicht dieses Herr-Knecht-Verhältnis. Es gibt nicht eine Berufsbiografie und die findet man dann wie im Katalog, schlägt das auf und sagt dann, aha, genau da ist meine Platon-Expertise jetzt gesellschaftlich anschlussfähig oder so. Nein, die Kreativleistung besteht darin, eben dieses Spiel der DFG nicht mitzuspielen und zu sagen, ich werde meine ganze Leistung, Energie jetzt nicht in die Beschwerde hineinstecken und will dafür noch gelobt werden, wie sehr ich mich der analytischen Philosophie widersetze oder sowas, sondern ich frage mich dann, ob ich im Kunstsystem vielleicht Anschluss finde, ob man da oder bei kreativen Berufen, ja, bei Zeichnungen, bei Franz Högel zum Beispiel, der auch gedacht hat, oh, die AI-Kunst und sowas alles, warum wird das überhaupt noch gefragt sein, dass ich gut skizzieren kann per Hand? Und dann sagt man natürlich, ja, sogar noch umso mehr, weil du kannst Originalitätswerte schaffen, die durch die ganzen LLMs nicht reproduziert werden können oder so. Also
Du hast aber jetzt mehr.
Die Talentauslese gibt es schon, Peter. Und auch Orchideenfächer müssen sich irgendwann dafür rechtfertigen, in die Upper Class zu kommen oder zumindest aus dem Underground-Bereich, aus dieser Subkulturszene rauszukommen mit irgendeiner Leistung, die Anschluss findet. Vor allem bei der nächsten Generation, ne, bei den Kindern ihrer Zeit. Wie du es
immer so schön sagst. Ich weiß nicht, ob ich dieses Muss immer so mittrage hier. Nein, aber der angesprochene Philosoph macht es doch ganz, finde ich, erfolgreich, ja. Also der schreibt Bücher, ist als Publizist tätig, findet Leserinnen, Leser, wird wahrgenommen und das Feedback auf die Texte ist gut, wie ich es mitbekomme.
Ja, aber wie du es mitbekommst.
Eben außerhalb des Systems Wissenschaft. Es ist keine Anstellung, es ist keine Professur, keine Verbeamtung.
Ja, aber es ist doch egal, das sind doch alles Luftschlösser. Das sind doch alles irgendwelche, das kann man sich immer anhängen. Ich bin das und das und das und das. Das ist alles abseits davon, das ist genau diese Reputationsecke, aus der man irgendwann rauskommen muss. Dass man sich irgendwie labelt die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, was das bringen soll, dass man sich dann so daran klammert, irgendeine Denomination zu haben. Nur damit man sich dann gebraucht fühlt oder so. Oder dass man dann eine seriöse Berufsbiografie hat.
Ich weiß es nicht. Das geht nicht an, warum dem einen oder der anderen das so sehr wichtig ist. Aber wenn wir hier eben Ich bin Hanna bin, gibt es eben, ja, also hier tatsächlich ja auch, dass ich es mitbekomme, Berufsbiografien, wenn du dich eben, das ist ein bisschen tragisch, nee, tatsächlich eingerichtet hast und eine Menge Lebenszeit reingesteckt hast in eine Karriere, die dann eben nicht stattfinden kann und du für andere alternative Beschäftigungsverhältnisse überqualifiziert oder sonst was bist, privat, das ist nicht schön.
Ja, aber Peter, ich würde sagen, das zeichnet dich dazu aus, dass du selbst für diese Position dann auch nicht geschaffen wurdest, wenn du es nicht schaffst, deine Lebenszeit, die du in das Talent gesteckt hast, nicht auch woanders
zu Konstantin, das ist
Das ist brutal. Nun gut, das sagt dann vielleicht was darüber aus, wie sich dir die Situation im Moment darstellt, aber ich sage eben.
Nee. Ich rede davon, wie Komplexität generiert wird und wie das verteilt wird.
Ja, machen wir einfach vielleicht.
Also was mir an dem Abschnitt noch aufgefallen ist, das ist der Satz, und das heißt ganz praktisch, dass ein Wissenschaftler während seines ganzen Lebens nur einen einzigen Nachfolger ausbilden kann. Frage, wen hat Luhmann ausgebildet?
Nassé würde sagen, mich, indirekt. Ich bin ja jetzt der wichtigste Vertreter meiner Zeit.
So, nee, aber das ist ja hier, das begreife ich alles ein bisschen polemisch. Ja, also das oben, Selbstverwaltung, Partizipationsdemokratie gegen die 68er, was von Frankfurt da aus losging. Das hier in den Hochschulen wird immer noch häufig, also ich erlebe es, ich höre es tatsächlich, vielleicht gerade jetzt nicht mehr, aber die letzten Jahre noch, dieses Humboldtsche Bildungsideal und so weiter, ja, lasst die teilnehmen an der Forschung, dabei lernen sie und so. Das ist ja hier überspitzt, dass er dann nur noch einen einzigen ausbilden könnte.
Ja, interessant ist doch, dass er diesen Satz noch hinzufügt. Er könnte ja sagen, es erreicht einen stationären Zustand und gut damit. Aber er sagt, nein, es ist ganz praktisch, dass nur ein Nachfolger ausgebildet werden kann. Dem ist er sich natürlich bewusst und er ist bewusst, dass jeder Leser fragt, naja, wen hast du denn nur ausgebildet? Sag mir mal den Namen. Und den finden wir nicht. Einige würden sagen, Peter Fuchs, weil er den als ersten Mal rausgezogen oder als einen der wenigen rausgezogen hat, als er noch Student war und mit ihm ein Buch geschrieben hat. So. Andere würden sagen, Dirk Becker ist es. So.
Und am Ende.
auch. Dann legen wir einen Stuhl.
So. Oder Stichweh,
ja,
genau. Aber
das ist nur Stichweh. Ja. Ja, das ist auch völlig uninteressant. Das ist nur für Luhmann-Nerds eine interessante Frage, gebe ich zu.
Ich finde, es ist eine Überspitzung. Ja, er will damit diese Veränderungen, die da gerade stattfinden, in den Jahrzehnten, die er dann noch mitbekommen hat, dass er die, also das ist ja ein abwertender Kommentar darauf, finde ich.
Naja, Moment, aber an diesem stationären Zustand ist ja nichts Negatives einzuwenden. Also es gab einen rein strukturellen, enormes Wachstum des Wissenschaftssystems und dass sich das irgendwann mal sättigt in der Anzahl an Stellen, an Professoren und, das ist doch nur ganz klar. Also es kann ja nicht weitergehen, sonst wäre die Hälfte der Gesellschaft Wissenschaftler. Also es würde ja gar nicht funktionieren. Es muss ja da einen Grenzwert geben, der sich eben ganz natürlich rekursiv als Eigenwert einstellt, würde Luhmann sagen.
Ja. Es ist beinahe zynisch, wenn ich dann darauf sagen würde, es ist halt immer noch attraktiv, ja, wenn man Fernsehen einschaltet und da ist jemand im Fernsehen, der kriegt die Bauchbinde, Professor Dr. Dingsbums. Man kann bis heute noch einfach, es ist attraktiv, ja, da ein Grazeug.
Es kann auch unattraktiv werden, je mehr Leute sich diese Bauchbinde umschnallen.
Ja, aber eben, wenn das eben unattraktiver wird, dass also nicht mehr so viele das wollen. Und es ist eine soziale Ungleichheit da drin. Wenn ich es mir leisten kann, ja, wenn ich es mir leisten kann, zu promovieren, zu forschen, ohne dass ich das nachher verwerten, also wie heißt das, Employability, also außer Acht lassen kann, weil ich ausreichend finanziell versorgt bin. Das ist die Ungleichheit dabei. Dann kann ich 3, 4 ausbilden für die Wissenschaft, wenn nur einer davon nachher einen Job braucht. Ja. Ein Rechtsanwalt, es gibt welche, die haben eben promoviert, Doktor Dingsbums Sabu. Das macht dann was her auf der Visitenkarte vielleicht möglicherweise.
Aber Peter, das ist alles völlig wissenschaftsexterne Argumentation.
Ja, aber das ist doch genau das, über das wir hier reden.
Nee, die Organisationen müssen sich die Motive
beschaffen. Ich glaube, dass sie das gewandelt hat. Also du sagst, dass diese akademischen Titel sozial ganz besonders erstrebenswert sind. Das war
früher angesehen werden. Ja.
Das war früher mal so. Also es ist ja heute nahezu peinlich, wenn man herausstellt, dass man promoviert hat, wenn man seinen Doktortitel im Namen führt. Also da rümpfen eigentlich alle aus Akademia mit der Nase und sagen, früher war das gang und gäbe. Früher war Doktor auch so in seiner persönlichen Lebensentwicklung ein Karriereschritt, sage ich mal. Das allein. Also
in der Schweiz war das doch, dass du sogar als Ehefrau den Titel auch führst, ja, und in den Pass eingetragen. Wo ich mich eben frage, was soll das alles, ja? Wozu noch sowas, dass das dann zum Namensteil wird? Und wer was wann wo führen darf? Was gibt's hier Diskussionen darum? Auf einer Vertretungsprofessur? Nein. Kann er das nicht auf der Visitenkarte ändern, erst wenn der Ruf und so weiter. Mein Gott, ist das immer noch ein Kindergarten, Entschuldigung.
Ja, aber man hat ja Spaß daran, Peter. Du beschreibst es ja blumig in allen möglichen Varianten, dass das irgendwie noch eine Anziehungskraft besitzt, die Organisation ihren Mitgliedern dann zuteil werden lassen.
Ja.
Aber dass es eben nicht mit der Gesellschaft, mit dem Gesellschaftssystem zu tun hat. Das ist eben Selbstbefriedigung.
Ja, aber das ist das, was wir gerade vorher besprochen haben. Ja, wenn ich mehr Wissenschaftler ausbilde, die nicht im Wissenschaftssystem jetzt Beruf, also als Beruf, als Anstellung untergebracht werden können. Das meine ich ja eben. Das ist ja eben dann keine, naja, es ist eine andere Kalkulation.
Ja, Peter, es ist gar keine. Es geht ja nicht um Ausbildung, es geht ja um Bildung. Du hast ja gesagt, Humboldtsches Bildungsideal, es ist nicht das Humboldtsche Ausbildungsideal. Oder so. Ja,
also das ist ja eben. Humboldtsche Bildungsideal, Mann, das können wir jetzt aber echt mal im Keller in die Kiste tun.
Nee.
Schon, finde ich schon.
Je häufiger man das adressieren muss, dass man dem bitte doch gehorchen soll, desto weniger wird es ja verwirklicht. Ja, das ist ja gerade die überhaupt nichts von Humboldt verstehen, die wissen doch, kennen doch diesen Spruch.
Und sagen ja, aber es gibt da eben auch schöne andere Perspektiven drauf. Schüler Törleß, kennst du es noch? Ja, hier von einem Bildungsforscher genommen letztens. Bildung lässt sich nicht verhindern, selbst in schlechten Settings. Bildung passiert. Aber Wurst wie Käse, nein. Ich finde, also das, er diskutiert hier Sachen, auf diesen zwei Seiten, die wir gerade gelesen haben und ist Meinungsäußerung eben auch. Und diese überspitzte Formulierung, jeder kann nur noch einen ausbilden. Ich frage mich nicht, wer war das, sondern ich denke einfach nur am Mensch Luhmann. Mach dich da mal locker, ja. Also da, ja, das sind Veränderungen, die sind passiert. Ist jetzt so. Hochschulen sind jetzt im Hochschulrahmengesetz jeweils festgeschrieben. ich meine, können wir uns ja noch freuen. Hier finden jetzt Veranstaltungen statt, die das noch diskutieren. Was ist es denn heute noch, wenn ich sage, Grundgesetz, also im Grundgesetz fixiert, ja, Freiheit von Forschung und Lehre unter den Bedingungen. Was ist denn das noch? Was ist denn daran so schützenswert oder so besonders, dass das da so herausgehoben fixiert ist, ja, kodifiziert? Was ist denn jetzt, was sehe ich davon heute in der Praxis, ja?
Lesen wir mal weiter.
Ja. Erst aufgrund ist das die Stelle. Nein, es ist nicht die Stelle, oder? Doch.
Doch.
Lässt sich Forschung als Forschung organisieren, nur mit schwer absehbaren Folgen, denn es, auch wenn eine gesellschaftsfunktionsspezifische Ausrichtung der Organisation durchgesetzt ist, wenn also in unserem Falle in einer Organisation nur Forschung betrieben wird, dominiert zunächst die Eigenart eines formal organisierten Systems mit formal kontingenter Mitgliedschaft, mit Entscheidungskompetenzen, Verfahren der Personalselektion etc. Und jeder, der dort arbeitet, wird gut beraten sein, die daraus folgenden Beschränkungen, Rücksichten, Positionsbewertungen zu beachten. Gewiss, bei forschungsspezifischer Organisation kommt immer noch mehr Forschung zustande, als wenn es sie nicht gäbe. Aber dem Insider fällt gleichwohl ein geradezu erschreckender Aufwand an Überflüssigkeiten und eine sehr geringe Ausnutzung der Möglichkeiten auf. So als ob auch hier das Gesetz der Evolution gelte, nämlich verschwenderische Produktion von Möglichkeiten und scharfe Selektion dessen, was wirklich zustande kommt. Was zum Beispiel die Fachgeschichte eingeht, wo man bei 95% aller Geisteswissenschaftler heute sagen kann, die werden nicht auftauchen in ihrer...
Wo bist du jetzt im Text? Das lese ich hier gerade nicht.
Entschuldigung, will man das Ausmaß beurteilen? Entschuldigung, in dem Organ. Formale Organisation, wissenschaftliche Kommunikation delegieren und eventuell deformieren muss man an die Vielzahl der Organisationen und an die Möglichkeit des Überwechselns von der einen zur anderen denken. Vor allem fällt ins Gewicht, dass die Organisationen, bei denen der Wissenschaftler angestellt ist, nicht allein über seine Reputationschancen entscheiden. Hierfür sind, wenn einmal die eigene Organisation Ressourcen für Zeit, Arbeitsmittel, Hilfspersonal und Briefbogen beigesteuert hat, andere Organisationen entscheiden, vor allem solche, die über die Annahme und Ablehnung von Manuskripten zur Publikation entscheiden. Der Forscher kann also nicht wirksam daran gehindert werden, Reputation zu erwerben und vor allem kann deren Zuteilung nicht als organisationsinterne Sanktion benutzt werden. Im Gegenteil, der Forscher kann extern anerkannte Reputation intern einbringen, um hier seine Stellung und seinen Zugang zu Ressourcen zu verbessern. Sei es denn, dass die eigene Organisation in extremem Maße mit sich selbst beschäftigt und dadurch unempfindlich ist dagegen, wie ihre wissenschaftliche Leistung extern beurteilt wird. Die Verzahnung von organisationsintern verfügbaren Ressourcen, Reputationsmarkt und organisationsinternem hierarchiedurchbrechendem Einfluss bindet die Organisation in gewissem Umfange an die Tribal Norms des Wissenschaftssystems zurück und verhindert im Normalfalle eine allzu idiosynkratische Beschäftigung mit selbstgeschaffenen Problemen. Vielleicht operiert die moderne Gesellschaft auch in der Organisation ihrer Funktionsbereiche unter dem Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses. Die Möglichkeiten, Wissenschaft durch Organisation zu fördern, scheinen bei vielen noch denkbaren Verbesserungen im Einzelnen ausgereizt zu sein. Unausgenutzte Möglichkeiten dürfen eher in der Verbesserung der Kommunikation selber liegen, vielleicht im Gebrauch wissenschaftlicher Maschinen, vielleicht auch in der weiteren Entwicklung transdisziplinärer Fächer, die es besser als bisher ermöglichen könnten, innovative Konstruktionen rasch zu verteilen. Selbst das bleibt aber im Rahmen der Funktionen, die die Wissenschaft ohnehin erfüllt, und im Rahmen ihrer Code- und programmspezifischen Beobachtungsweise. Weder in Verbesserung der Organisation noch in der Verbesserung der funktionsspezifischen Kommunikation zeichnen sich Entwicklungen ab, die man als Antworten auf die überlebenskritischen Strukturprobleme der modernen Gesellschaft auffassen könnt. Ja,
ja.
Das ist ein Bruch in der Zeit.
Ja, aber was daran anschließt, was wir gerade eben alles besprochen haben, ist auf der Mitte hier oder oben, obere Hälfte 680. Im Gegenteil, der Forscher kann extern anerkannte Reputation intern einbringen, um seine Stellung und seinen Zugang zu Ressourcen zu verbessern. Und jetzt die Klammer, es sei denn, dass die eigene Organisation in extremem Maße mit sich selbst beschäftigt und dadurch unempfindlich ist dagegen, wie ihre wissenschaftliche Leistung extern beurteilt wird. Das würde ich mal sagen, also ich meine, ich bin auch nicht wertfrei, aber das finde ich ist oft zu beobachten.
Ja, und genau das wäre die Leistung dieser Trunkenbolde, eben es zu schaffen, dass sie im Gesellschaftsdiskurs Anschlussfähigkeit generieren, ohne dass sie dann nachhelfen müssen und sagen, ich bin aber Dr. Zorn und hört mal meine Platon-Deutung oder so. Ja, so geht's nicht. Dass man das so blöd in den Raum stellt, was man mit wie viel Ressourcen man ausgestattet ist und wie lange man geforscht hat oder wie viel Millionen das alles gekostet hat.
Ich habe ein anderes gerade gedacht gehabt. Wenn, wenn die Hochschule im Ranking nicht zufrieden ist, wie sie denn gerankt worden ist, dann wird Geld ausgegeben, aber nicht, um beispielsweise Lehre oder Forschung zu verbessern, sondern es werden Stellen geschaffen in der Abteilung Public Relation, weil man nur der Ansicht ist, dass die Vorteile und die Qualität nicht anständig kommuniziert worden sind. Das ist dann zum Lachen für mich, wenn ich da drauf schaue, als
Ja, es ist eine Funktionssystempathologie. Das ist ja, wir hatten das ja auch mal mit Reckwitz und Rosa, die dieses Gesellschaft in der Krise Buch geschrieben haben und die Gesellschaft diagnostiziert haben. Ne, sie ist pathologisch, sie hat irgendwo eine Störung und wir als Soziologen, wir helfen jetzt, wir sind praktisch das Himmelfahrtskommando, die das aus dem Schlamm zieht und so. Und das, so geht das nicht. So kann man heutzutage nicht mehr die Öffentlichkeit motivieren, sich dafür zu interessieren. Das muss ganz andere Wege finden.
Finde ich auch. Das glaubt einem keiner mehr, dass sie das können. Aber auf 679 würde ich auch noch mal gerne unten zu sprechen kommen. Hatten wir ja auch gerade eben in dem, was wir besprochen haben. So als ob, wo ist das? Aber dem Insider fällt gleichwohl ein geradezu erschreckender Aufwand an Überflüssigkeiten und eine sehr geringe Ausnutzung der Möglichkeiten auf. So als ob auch hier das Gesetz der Evolution gelte, nämlich verschwenderische Produktion von Möglichkeiten, Promovierten auch, und scharfe Selektion dessen, was wirklich zustande kommt.
Ja, es kann eine Abwärtsspirale geben. Es kann sein, dass sich ein Funktionssystem immer weiter pathologisiert.
Und naja, dem System macht es weniger aus als den Menschen, denen das widerfährt, sag ich mal. Also, dass sie aussortiert werden, dass sie nicht genommen werden.
Ja, aber das ist ja in Stanford schon längst so. Wenn du aus Stanford rausgeschmissen wirst, ist das eine größere Auszeichnung, als wenn du einen Abschluss machst. Ja, die rühmen sich, alle Startup-Gründer rühmen sich damit, wann sie aus der Uni rausgetreten sind, weil sie gemerkt haben, die Professoren können mir nicht das bieten, was ich brauche für meine Arbeit, meine Forschung. Ja, das ist ja schon längst eingetreten.
Es ist aber eine Lotterie,
ja,
das gilt eben nicht für viele.
Die werden ja dann nicht rausgeschmissen, sondern die beenden eben ihre Ausbildung, weil sie glauben, dass sie jetzt erstmal im Wirtschaftssystem reich und berühmt werden.
Genau, und dann kriegen sie später die Ehrendoktorwürde dafür, dass sie
Organisation in der Wissenschaft, in keiner Weise.
Naja, aber das, zumindest muss man das mal zur Kenntnis nehmen, dass es manchmal mehr wert ist, als den institutionellen Riten zu folgen und diesen Selektionskriterien dann zu entsprechen.
Ja, wenn du deinen Weltbestseller geschrieben hast, kannst du das hinterher auch sagen, dass du ganz bewusst auf die akademische Laufbahn verzichtet hast.
Nein, das hat sich einfach so ergeben. Das ist ja evolutionär, kann das Insekt auch nicht sagen. Ich hätte jetzt gerne Flügel oder so, oder und wenn nicht, dann nicht. Also das sind ja Entscheidungsfragen, die sich auf der Ebene gar nicht stellen.
Also was mir noch aufgefallen ist, er schreibt ja, die Möglichkeiten, Wissenschaft durch Organisation zu fördern, scheinen bei vielen denkbaren Verbesserungen im Einzelnen ausgereizt zu sein. Ungenutzte Möglichkeiten dürften eher in der Verbesserung der Kommunikation selber liegen, vielleicht im Gebrauch wissenschaftlicher Maschinen.
Mhm, ja.
Also das ist wieder so eine typische Luhmann-fixe Idee, dass er einfach mal im Raum stellt, das ist Maschinen denkbar wären, die selber entlang des Codes wahr und unwahr kommunikativ operieren, weil genau das beschreibt er da. Es ist nichts, was darauf hindeutet, nichts, was er selbst wüsste, wie das gehen könnte oder sollte, aber das sieht er so noch als einzige Möglichkeit, weil ansonsten eben das, was die Organisation erreicht hat fürs Wissenschaftssystem, das ist mittlerweile gesättigt und ausgereizt und insofern führt er dann hier an dieser Stelle solche Wunder ein.
Ja, oder eben auch soziale Bewegungen. Das ist ja nochmal die alte Idee, dass man die vielleicht bemühen kann, dass Protestbewegungen transdisziplinärer Art zum Beispiel, ne, Follow the Science oder keine Ahnung, was man da alles fordert, aber das Zusammendenken von Großkomplexphänomenen wie Klimawandel und so, dass da eben alle Fakultäten ihren Anteil dran haben sollten und dass das dadurch eine Meta-Meso-Organisationsebene einzieht.
Ja, das schreibt er gleich im zweiten Halbsatz. Ja, ja. Vielleicht auch in der weiteren Entwicklung transdisziplinärer Fächer und das ist ja tatsächlich zu beobachten.
Ja, aber die Maschinen hier, ich weiß nicht, ob du auch an sowas denkst. Ich denke da spontan dran. Ich war schwer beeindruckt, als ich gelesen habe, wie eben KI-Modelle in der Lage sind, Antibiotika zu entwerfen, also auszuprobieren, Molekülverbindungen und die Wirkung mit einer unglaublichen, also mit einer enormen wie sagt man, also da sind Sachen rausgekommen, die tatsächlich funktionieren.
Ja gut, das ist aber methodische Verbesserung.
Ja, ja, ja.
Eine Wissenschaftsmaschine.
Ja, ja, ja. Ich hast du völlig recht. Aber ich denke eben an sowas dann eben auch. Ja, was wäre denn eine Wissenschaftsmaschine?
Naja, also er sagt ja, er schreibt ja, das müsste in der Kommunikation im Wissenschaftssystem selbst liegen. Das müssen also Maschinen sein, die selber kommunikativ operieren und zwar nach dem Code wahr und falsch. Also Maschinen, die praktisch selber Publikationen schreiben.
Okay. Ja. Bots, also genau das, was wir jetzt erleben.
Ja, natürlich kann er sich das nicht vorstellen und wir können es uns heute auch nicht vorstellen. Wie gesagt, es ist halt so eine Grenzwertidee. Er stellt fest, dass es über diese Sättigung nicht hinausgeht, jedenfalls nicht mit Organisation. Und was er noch sehen würde, wäre rein theoretisch die Möglichkeit, das, aber die kann er eben auch nicht ausfüllen, sondern das kommt rein spekulativ.
Ja. Ja. Lese ich nochmal?
Na klar.
Achtens. Die bisherigen Überlegungen zu Wissenschaft und Gesellschaft haben sich auf Besonderheiten der modernen Gesellschaft mit operativer Absonderung eines ausdifferenzierten Wissenschaftssystems konzentriert. Dieser Bezug auf die Gesellschaft, die wir heute praktizieren, soll auch im folgenden Abschnitt dieses Kapitels erhalten bleiben. Die bisherigen Analysen reichen jedoch nicht aus, um das voll einzufangen, was seit einigen Jahrzehnten als Krise der Wissenschaft oder sogar als Krise der modernen Gesellschaft traktiert wird. Und sie schöpfen die analytischen Möglichkeiten des systemtheoretischen Ansatzes nicht aus, den wir im Vollzug von Wissenschaft und zugleich in der Beobachtung von Wissenschaft hier ausprobieren. Dies gilt sowohl für die Leistungsfähigkeit der System-Umwelt-Unterscheidung als auch für die Radikalität einer konstruktivistisch angesetzten Erkenntnistheorie. Wir reflektieren daher nochmals den Ausgangspunkt und kommen von da aus dann auf das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft zurück. Der Ausgangspunkt ist ganz einfach. Es geschieht, was geschieht. Die Realität reproduziert sich selbst in einem weltweiten Zugleich. Das kann man zugleich wissen und nicht wissen. Man kann wissen, dass es so ist, aber man kann nicht beobachten, dass es so ist, weil dazu eine Komplettsicht auf alles und zugleich Distanz und Mitvollzug eben dieser Reproduktion erforderlich wäre. Es mag sein, dass man sich dieses alles zugleich durch Aufgabe jeder Unterscheidung hinein meditieren. Sobald man aber beobachtet, benutzt man Unterscheidungen, zieht man Grenzen zwischen dem, was man beobachtet und der Beobachtung selbst. Man taucht nicht ein, man taucht auf. Und während immer nur das geschieht, was geschieht, und auch der Beobachter nur beobachtet, wenn er beobachtet, gewinnt die Beobachtung mit Hilfe je ihrer praktizierten Unterscheidung eine Perspektive auf Möglichkeiten. Sie versetzt das, was geschieht, und jetzt kann sie sehen, auch das, was geschehen könnte, in den Modus der Kontingenz. Sie konstituiert die Welt neu als eine Gesamtheit von Möglichkeiten, wobei die Unterscheidung, eben weil sie Durchsicht ermöglicht, unsichtbar wird. Der Beobachter kann diese oder jene Unterscheidung benutzen und mit der Wahl seiner Leitunterscheidung seinen Beobachtungsbereich ausweiten, während immer nur ist und nur geschieht, was geschieht. Nur weitere Beobachtungen könnten, ihrerseits denselben Bedingungen unterworfen, beobachten, wie der Beobachter beobachtet. Aber das kann nur dem Aufbau von Eigenkomplexität des erkenntnisproduzierenden Systems dienen, nicht der Verbesserung seiner Anpassung an die Umwelt. Die Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft hat diesen Aufbau von kognitiver Eigenkomplexität als eine Art Erfolgsstory erzählt, sowohl im Sinne einer zunehmenden Naturbeherrschung als auch im Sinne einer zunehmenden Selbsterkenntnis des Mediums, der Erkenntnis des Geistes. Zweifel daran sind heute unübersehbar. Aber wie können sie formuliert werden? Zu sagen, dass die Intention auf Beherrschung der Natur auf einen Missbrauch der Natur hinauslief, ist ebenso banal wie unergiebig. Und ebenso unergiebig scheint es zu sein, den Geist des Optimismus in Zweifel zu ziehen und zur Aufklärung über die Aufklärer aufzurufen. Damit soll nichts gegen solche Beobachtungen und Beschreibungen gesagt sein. Aber die Frage ist doch, ob die ihnen zugrunde liegende Diagnose des Problems ausreicht oder ob es sich nicht wieder einmal nur um ein Vorspiel zur Dialektik handelt, um die bloße Behauptung des Gegenteils von dem, was man vorher behauptet hatte. Die Krisensemantik hat sicherlich symptomatischen Wert. Aber wie können wir sie beobachten, ohne sogleich verführt zu werden, an sie zu glauben und es dabei zu belassen? Ich mache mal einen Punkt.
Ja.
Ja, hier hat er richtig Lust am Schreiben wieder, ne? Am Fabulieren, kann man sagen.
Ja, Fabulieren hat nur gut getroffen. Ja, ja.
Ja, ja.
Aber der Ausgangspunkt ist ja ganz einfach, wie er schreibt. Es geschieht, was geschieht. Die Realität reproduziert sich selbst in einem weiteren zugleich. Das kann man zugleich wissen und nicht wissen. Das sind so seine typischen,
ja,
ich sage alles und nichts Passagen. Seine schönen Bonmots, die man sich gegenseitig um die Ohren hauen kann und hinterher auch über ist wie zuvor.
Ja, aber hier war, also es wird ja auch noch, also sozusagen ist da noch was, wo war es denn hier? Ja, naja, es geht hier erst langsam los. Ne? Also ich kriege mittlerweile nach den Erfahrungen hier mit euch Zweien eben auch immer so wie so Elektroschock, immer so kurze Zuckungen, wenn das Wort Erkenntnistheorie auftaucht und er jetzt auch jetzt sagt, die Radikalität hier der Reflexion, Erkenntnistheorie, es läuft wieder darauf hinaus, also darauf zu. Es geht wieder um den Beobachter, aber hier war irgendwas, wo ich dachte, ja, aber ich finde es gerade nicht wieder. Ja, es ist wiederum nur ein Exposé, diese zwei Seiten eigentlich für das, was er jetzt danach, glaube ich, schreiben wird. Anders, mehr lohnt sich dazu eigentlich nicht zu sagen. Es sind kleine Hiebe gegen andere. Ne? Es wird wieder eine Dialektik, was ihn natürlich nicht zufriedenstellen kann. Dann alleine in den Anführungszeichen hier, ja, die Selbsterkenntnis des Mediums, der Erkenntnis des Geistes. Also das ist nur, ich sag mal, das Vorbereiten dessen, was er jetzt dann verhandeln wird, ne? Und da wird kein gutes Haar dran lassen.
Ja, man sieht daran diese autosuggestive Qualität des ganzen Projekts. Also das hat der Aufbau von Eigenkomplexität, das erkenntnisproduzierende System kann nicht der Verbesserung der Anpassung dienen, sondern es ist alles immer nur, die Zelle versucht, ihre Zellensachen weiter fortzuführen, um dem Organismus zu dienen und setzt sich dann nach Regeln zusammen, die nicht die ihren sind. Ja, die eben der Gesamtentropie widerstehen kann, indem sie selber Schreibrechte in ihrem System einfordert und ab der diese Doppelmembran das dann schützt, diesen Eigenraum, also, in dem man frei dreht.
Also das war jetzt so eine Passage, ja. Da würde der Vorwurf eines Luhmann-Bibelkreises da völlig zutreffen. Ne? Also wenn Leute das lesen und das dann abfeiern, dann wäre das eine Art Bibelkreis. Wenn man sich fragt, ja, was folgt denn daraus? Was sagst du denn jetzt eigentlich? Dann muss man sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht will er irgendwas vorbereiten, aber...
Ja, das ist was für Jünger. Ja.
Luhmann-Soße sozusagen.
Ja, aber man kann, den Delik legt man sich gerne rein. Das hat dann eben dieses artistische Moment, dass man sagt, man hört diesem Sound gerne zu. Es gibt einen Artikel von der Welt, das ist vor ein paar Jahren erschienen, Luhmann ist wie Techno hören. Ja, also da werden so ganz einfache bildsprachliche Sachen dann motiviert. Es gibt sogar T-Shirts so in diesem Slogan. Aber das ist eben ganz weit weg von Wissenschaft. Das ist urkomisch, dass ihn auf den letzten paar Seiten er da die Folklorekiste auspackt und dann rumfädelt. Also das ist schon krass.
Also diese letzten paar Seiten werden wirklich interessant. Also ich habe manchmal im Lesen dabei gedacht, ich wäre da gern dabei gewesen. Also was er da teilweise für ein Zeug zusammenfabuliert, genau bei den letzten Seiten von Die Wissenschaft der Gesellschaft wäre ich gern dabei gewesen. Und ich hätte es hinterher verfilmt mit Bruno Ganz in der Hauptrolle.
Nein, genau.
Typ vor seinen Schriften steht und sich um Kopf und Kragen schreibt. Also das
kriegt was sowas Einmassierendes. Man hört immer wieder Einschluss durch Ausschließung. Einschluss, es wird wirklich so rhapsodisch. Und das ist beim Liebe als Passion Buch genauso. Da kriegt das auch so eine ganz komische, spiritistische Wendung, die nichts mehr mit seiner binären Operationslogik, alles, was man davor alles aufgebaut hat, es fällt dann so in sich zusammen und man kann sich dann so durch den Staub wühlen irgendwie. Also es hat was Theatralisches auf jeden Fall, ja.
Ja, das mit dem Techno-Hören, das ist echt eigentlich eine ganz, ganz gute Metapher, weil man so in diesen Flow reinkommt, weil man sich da so fallen lassen kann, weil man darin so aufgehen kann.
Kann. Das ist immer die Modalisierung, ja.
Je nachdem, ja, also welche
wir Drogen. Haben offensichtlich schon eine Überdosis bekommen mit dieser ganzen Lesemontagsleserei. Wir sind da, haben da ein gewisses schon ein Immunsystem entwickelt und
wenn nicht alle Hyposensibilität. Ja. Ja. Aber nun ja, gut.
André, liest du noch mal?
Ja, es klar, ging um Krise, ne? Es ging um die Krise, also nur, dass wir das festhalten. Und er jetzt sagt, reicht diese Diagnose schon, ne? Aber er teilt gerade aus. Gut.
Ja, also ich habe mir beim Lesen gedacht, welche Krise denn? Also, welche ist jetzt irgendwie eine soziologische Krise oder eine geisteswissenschaftliche Krise?
Nein, das hat er doch geschrieben, dass er nicht mehr sieht, dass mit Organisationen noch groß was zu holen ist, vielleicht interdisziplinär, vielleicht irgendwie mit wissenschaftlichen Maschinen, aber was Personal und Finanzausstattung und Leistungsfähigkeit angeht, meint er, hat er eben hier Grenzwert angesprochen, ne? Also die.
Ja, aber das kann er ja nicht meinen, weil er ja selber sagt, dass selbst mit diesem Grenzwert an Organisationen die Wissensproduktion ja weitergeht. Sondern wenn er von einer Krise, von einer Wissenschaftskrise spricht, müsste er von einer Krise der Wissensproduktion sprechen. Und davon kann ja nun überhaupt nicht die Rede sein. Oder vielleicht haben einige Disziplinen zu gewissen Zeiten gewisse Krisenphasen. Kann ja alles gut und sein. Aber welche Krise der
das
Wissenschaft?
Das habe ich so verstanden, weil das
begeben da ist. Wo sehe ich die denn?
Ja.
Na gut, ich lese mal weiter. Wir sind alle nicht so sonderlich begeistert. Je mehr sich die Wissenschaft auf neue Erkenntnisse kapriziert und je mehr sie mit der Hypothetik all ihres Wissens auf Zukunft setzt, desto weniger kann sie einer den Alltagsbedarf befriedigende Selbstbeschreibung der Gesellschaft liefern. Das heißt keineswegs, dass nicht bessere Leistungen auf dem Gebiet der Gesellschaftstheorie möglich wären als bisher. Aber sie werden, wenn sie gelingen, die Intransparenz der Gesellschaft für sich selbst nicht verringern, sondern steigern. Das heißt auch nicht, dass nicht bessere technische Leistungen wissensbasierter Systeme, wie Optimisten sagen, möglich werden. Aber sie werden nur umso mehr darauf aufmerksam machen, wie sehr die Zukunft der Gesellschaft von Entscheidungen abhängt, die in der Gegenwart getroffen werden müssen, in der die Zukunft nicht bekannt sein kann. Aber nochmals, all das ist keine Krise, die etwas zur Entscheidung bringen könnte. Es ist die Realität der modernen Gesellschaft, mit der man protestierend oder nicht zurechtkommen muss. Es geschieht, was geschieht, hatten wir gesagt. Und das heißt, jede Vorstellung von Möglichkeiten ist Zutat eines Beobachters. Wie kommt der Beobachter aber dazu, etwas, was nicht ist, für möglich zu halten? Woher nimmt er die Kühnheit, sich an nicht vorhandenen, an Zielen, an zukünftigen, an Gefahren, an Eventualitäten, an Kontingenzen zu orientieren? Wieso modifiziert er? Wir wissen, wie er es macht, nämlich durch Unterscheiden und Bezeichnen. Aber das beantwortet uns die Frage nicht, was geschieht, wenn er es macht. Und natürlich ist immer gemeint, wenn er es faktisch, also auch beobachtbar macht. Was auf diese Weise geschieht, ist nichts anderes als die Konstitution von Sinn. Ob nun Leichtsinn oder Tiefsinn, immer beruht Sinn auf der Differenz von aktuell vollzogenem Inhalt und Verweisung auf letztlich unendlich viele weitere Möglichkeiten. Im Medium Sinn ist daher das Angewiesensein auf Beobachtendes Unterscheiden und Bezeichnen immer schon eingebaut. Systeme, die sich sinnhaft orientieren, die also die damit bezeichnete Form des Umgangs mit Komplexität entwickelt haben, können gar nicht anders als beobachtungsgeleitet operieren. Wenn Sinn evoluiert, evoluiert damit die Möglichkeit, sich an bloßen Möglichkeiten zu orientieren, sei es an der Möglichkeit des Todes, sei es an der Möglichkeit, ungebeichtet in der Hölle zu enden, sei es an der Möglichkeit des Bankrotts, sei es an der Möglichkeit einer atomaren Verwüstung des Erdballs. Vielleicht mal bis hier.
Ja, danke. Ja, gerade der letzte Satz, den habe ich mir unterstrichen, weil das war ja, das hatte ich ja als Fantasie reingetan bei ökologischer Kommunikation, ne, was da bewegt hat. In den Jahrzehnten, also in diesen Kohorten, war das ist das halt ein Szenario, was einem einfällt. Heute wäre es dann die Klimakatastrophe.
Ja, aber Peter, du hast mich ja häufig dafür gescholten, dass ich immer wieder diese Sinndimension reingebracht habe. Und jetzt kommt sie hier mit Werf wieder zurück. Ja?
Da hast du recht, das stimmt.
Dass die, oh, Dankeschön. Also ist die Code-Werte wahr, unwahr, ja, das ist ja alles schön und gut, Komplexität und so weiter. Ja, und dann auch noch die Sinnzutat, die dem Beobachter dann induziert wird. Und die letztlich, also das ist ja auch so ein Satz hier, ja, dieses Beliebigkeitsargument, Verweisung auf letztlich unendlich viele weitere Möglichkeiten. Nee. Also man macht bestimmte Türen auf. Es gibt bestimmte Auflösungsgradierungen, die darüber entscheiden, was sichtbar ist, was als zusammenhängend, was als Material, Liter und so und bestimmbar ist. Und da kann man eben nicht sagen, ja, es ist alles denkbar und alles träumbar. Nee, es gibt ganz klare Grenzen, die semantisch gesetzt werden. Und also kommunikationssprachlich, formalsprachlich und so weiter.
Aber du würdest schon zustimmen, dass es auch Dinge gibt, die eben andere Beobachter sich eben so nicht damit gerechnet haben, sag ich mal. Ne? Also das schon.
Ja, aber also, trotzdem nee. Operiert selbst diese Beobachtung im Medium Sinn.
Ja.
Selbst wenn man drauf kommt, dass es keinen Sinn macht, ist man immer im Medium Sinn. Man kommt aus diesem Medium Sinn als Human Being und als Organisation oder als System nicht raus. Das ist ja dieser große theoretische Ansatz Luhmanns, dass er sagt, wir aber operieren im Medium Sinn und soziale Systeme tun das auch. Also, dass wir operieren im Medium Sinn ist ja evident, aber dass es soziale Systeme auch tun, das ist das Neue.
Ja, und man muss sich das eben erschließbar machen auf Grundlage dessen, was man schon vorher weiß, vorher mit Sinn belegt hat. Ja, das sind immer diese Anfangshürden. Das hat man ja auch im Deutschunterricht, im Matheunterricht. Überall gibt es ja immer diese Initialstunden, in denen dass die Problemgröße exponiert wird und dann fängt man an, Baustellen zu zergliedern. Ja, also die großen Dichter. Es werden ja nicht Trivialliteraturen gelesen, auch wenn die meisten Menschen, 90% der Leute, die aus der Schule wieder rausgehen, dann wieder dahin zurückgreifen und so. Aber man möchte immerhin diese Hürde erstmal aufstellen. Und das sind eben nicht unendlich viele Möglichkeiten, sondern das sind endlich viele.
Ja, aber das Interessante ist ja, dass er sich überhaupt erstmal über die Möglichkeit einer Möglichkeit wundert. Also das ist ja das Bizarre. Er schreibt, es geschieht, was geschieht. Das hatten wir gesagt. Und das heißt, jede Vorstellung von Möglichkeiten ist die Zutat eines Beobachters. Wie kommt der Beobachter aber dazu, etwas, was nicht ist, für möglich zu halten? Und jetzt kommt es, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Woher nimmt er die Kühnheit, sich an nicht vorhandenen, an Zielen, an zukünftigen, an Gefahren, an Eventualitäten, an Kontingenzen zu orientieren? Was erlauben Strunz? Es ist also, wie kommt der Mensch dazu, sich an Möglichkeiten zu orientieren? Ja, vielleicht, weil er Hunger hat, weil er sich paaren will, weil er irgendwelche Gefahren gegenübersteht und irgendwie weg will. Also ich meine, das ist doch nur eine völlig vergeistigte Haltung zu sagen, woher nimmt er die Kühnheit, sich
an
nicht und an Möglichkeiten zu orientieren. That's the way it is.
Also das schließt wunderbar an das, was Peter vorher gesagt hat mit dem Wissenschaftssystem. Es gibt immer kurzfristige, mittelfristige und langfristige Interessensbereiche und Cognitive Light Cones, wie das zum Beispiel Michael Levy nennen würde. Ja, also nicht vorhandene Ziele, künftige Gefahren, Eventualitäten. Plant jemand für Jahre, plant jemand für Dekaden, plant jemand für Jahrhunderte, möchte jemand, dass sein Werk 1000 Jahre überlebt. Dann sind solche Fragen wie Doktor, Professor, sonst wie Dr. Zorn, ich habe meine Sekretärin und ich bin mit 40 am Ziel meiner Träume oder so. Das verschwindet alles in der Hinsicht, dass Menschen eben dazu in der Lage sind, ganz, ganz unterschiedliche Radien dazu einzunehmen. Natürlich haben alle Hunger und alle müssen auch schlafen und so weiter. Das ist alles geschenkt. Aber darüber hinaus gibt es einfach ganz unterschiedliche Zeiträume, in denen man operiert.
Ja, aber hier die Stelle, die du gerade rausgeholt hast, André, die ist ja in mehrfacher Hinsicht, finde ich, die interessant. Erstmal geht es hier nicht um Beobachtung, sondern tatsächlich explizit steht hier Beobachters, ne? Ist Zutat eines Beobachters. Wie kommt der Beobachter aber dazu? Die Kühnheit. Ich verbinde mit dem, was hier dann aufgezählt wird, in Gefahren, Eventualitäten, nicht vorhandenen Zielen, auch sowas wie zum Beispiel Begriffe wie Freiheit oder. Ja, also dass ich die Möglichkeiten unterstelle, wenn das und das da ist, dann sind alle mehr da und da. So.
Ja, dann ist ja viel basaler, was er hier schreibt. Es geht bei ihm darum, dass die Zutat eines Beobachters, da hast du recht, das ist die Zutat eines Beobachters, das ist die Vorstellung von Möglichkeiten. Also, dass man sich überhaupt vorstellen kann, dass etwas anders sein kann, wie es ist. Und da fragt er sich, wie kommen die Menschen überhaupt da drauf? Wie kommen die auf diese Kühnheit?
Nee, und die Kühnheit besteht darin, sich daran zu orientieren. So lese ich den Satz.
Nee, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass das da ist.
Das wiederum, da bin ich mit Konstantin, also das ist halt eben so. Aber eben sich daran zu orientieren, eben zu sagen, das und das muss, so und so möchte ich jetzt gerne, also meine nächste Operation oder so.
Nee. Es ist noch, er schreibt es ja ganz deutlich, wie kommt der Beobachter aber dazu, etwas, was nicht ist, für möglich zu halten? Das ist seine Frage. Und da geht es nicht darum, dass man das erstrebenswert findet, bla 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 bla. Das sind dann alles wieder Ausführungen. Aber wie kommt man überhaupt dazu, etwas, was nicht ist, für möglich zu halten? Und das ist nicht hinterfragbar.
Ja. Und dann kommt er eben mit dem Sinn.
Naja, genau. Weil wir im Medium Sinn operieren, kommen wir da nicht raus. Und waren
kommen wir dann. Ja. Ja. Das ist mir jetzt auch so ein bisschen recht schnell dann gegangen, wenn das deine Antwort sein soll, aber nun gut.
Ja, aber was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, also, dass man einfach sagt, es ist alles ist irgendwie möglich und latent und muss nur aktualisiert werden durch Kodifizierungen. Das ist ja, gilt ja dann für Maschinen, aber dann nicht für Bewusstseinssysteme oder sowas. Bei Funktionssystemen muss man auch fragen, sind die kühl?
Hat er vor ein paar Seiten geschrieben. Die Alternative wäre, dass man sich irgendwie in einen Zustand versetzt, wo man nicht mehr unterscheidet. Und das mag ja gehen mit irgendwie ganz geschickter und lang geübter Meditation, dass man in so einen Zustand kommt. Aber nur das ist die Alternative. Aber wenn man mal in dem Modus des Unterscheidens und Bezeichnens ist, dann kommt man auch gar nicht mehr raus aus diesem Sinnmedium.
Vielleicht lesen wir noch den nächsten Abschnitt auf der nächsten Seite. Ich glaube, der passt da gut zu, dem würde es dann abschließen.
Oh ja.
Willst du das noch machen, André, gerade?
Ich bin ja gar nicht dran, Konstantin ist dran.
Oh, danke, ja, da habe ich ganz viel markiert auf dem Bereich. Vielleicht wird ein supramodal ausgestatteter Beobachter hier lauter Neurosen erkennen. Aha, fängt schon die Selbstdiagnose an. Oder auch Artifizialitäten, die als Notwendigkeiten in Gang gesetzt werden. Unzureichend sind jedenfalls die traditionellen Formulierungen des Problems mit Hilfe der Unterscheidung von Wille und Intellekt oder von Praxis und Theorie. Auch das sind ja wieder Unterscheidungen, also Möglichkeitsentwürfe, die sich von anderen Unterscheidungen unterscheiden lassen. Wie immer, eine Evolution von Sinn kann nur als Komplexifikation des Unterscheidens laufen. Und das heißt, das faktische Operieren an Möglichkeiten orientieren. Treibt man die konstruktivistische Erkenntnistheorie in ihrer heute diskutierte Extremform, dann heißt dies, dass die Erkenntnis sich eine möglichkeitsorientierte Eigenwelt aufbaut, die ihr zwar kein Realitätsbild vermittelt, aber gleichwohl real prozessiert wird. Wenn dies geschieht und solange es geschieht. Ich glaube, das meintest du jetzt bis hierhin, oder?
Ja, exakt, bis dahin meinte ich. Das gehört doch noch irgendwie dazu, oder?
Ja, und das sind genau seine Sinndimensionen, sachlich, zeitlich, sozial, nach denen Mensch, also nach denen jetzt nicht Subjekte sich ausrichten können, aber zumindest Individuen, es schaffen, ihre Eigenkomplexität zu erhalten.
Ja, aber das ist dann doch, wenn ich das recht verstehe, die Antwort auf die Frage, André, wie kann sich sozusagen Strunz dazu erdreisten, ne? Also die Kühnheit, dann sagt das hier eben, ne? Treibt man das in die Extremform, dann heißt dies, dass die Erkenntnis sich eine möglichkeitsorientierte Eigenwelt aufbaut, die ihr zwar kein Realitätsbild vermittelt, aber gleichwohl real prozessiert wird.
Ich glaube, dass das hat mit der ersten Frage, wie kommt man überhaupt dazu, sich an Möglichkeiten orientiert, nicht so viel zu tun. Er schreibt ja auch, treibt man die konstruktivistische Erkenntnistheorie in die heute diskutierte Extremform. Das, und dann kommt man darauf, schreibt er, dass die Erkenntnis sich eine möglichkeitsorientierte Eigenwelt aufbaut, die zwar kein Realitätsabbild vermittelt, meint Luhmann, aber gleichwohl real prozessiert wird. Also das hat wiederum was mit seiner Vorstellung von Konstruktivismus zu tun.
Ja.
Und ich meine, das ist natürlich, muss man an der Stelle mal wieder sagen, es ist natürlich völliger Unsinn, dass man kein Realitätsbild haben können sollte oder so. Also, aber das hat man ja schon sehr oft besprochen und da gibt es halt eben immer noch Leute, die sagen, ist der Mond überhaupt da, wenn gerade niemand hinguckt und sich darüber lange den Kopf zerbrechen.
Ja, er verwirklicht sich neuronal. Das ist ja der Witz, dieses Realprozessieren. Das hätte er einfach nur als Verwirklichen umschreiben müssen, damit er dieses Realitätsbild von, ne, aus, das hat man ja auch bei Kunst der Gesellschaft ganz am Anfang, dass man das aus dem Gehirn in die Welt rausbekommt. Aber dann merkt man plötzlich, es gibt gar keine Welt im Singular, sondern es gibt nur Weltentwürfe, es gibt Weltmodellierungen, es gibt Reperspektivierungen.
Also aber das ist glaube ich, der ganz große Fortschritt in einer analytischen Philosophie von dem, was man Predictive Processing nennt, dass man eben wirklich eine theoretische Beschreibung gefunden hat, dass man über Active Inference, dass man sich ein Modell intern bilden kann, wo man dann Voraussagen machen kann und Begründung finden kann, wie das, was man beobachtet, irgendwie verursacht werden wird. Und dieses interne Modell hat natürlich herzlich wenig mit der wirklichen Realität zu tun. Aber dieses Bild wird eben für das, was man aktiv in der Welt tut, eben umso besser. Das bestätigt sich immer mehr. Und überhaupt da so eine begriffliche Sprache reinzubringen, dass es sowas gibt wie Abbild der Realität und Realität und wie kommen Agenten überhaupt dazu, dieses Modell zu verbessern und erfolgreicher in ihrer Realität zu agieren. Das ist überhaupt erstmal ein Modellparadigma, an dem Luhmann immer völlig vorbeischrammt. Er sagt eben nur, nein, es kann keine Punkt-zu-Punkt-Abbildung geben und deswegen konstruieren wir uns eben die Realität. Und eben manche Zeitgenossen sagen, ja, und der Mond ist eben nur konstruiert, weil wir ihn sozial konstruiert haben. Und wie Wunder, man kann sogar hinfliegen und darauf landen. Ja, ja. Das sind eben alles Eigenwerte, die sich so herausstellen. Das ist einfach völliger Unfug. Das muss man sagen.
Ja, aber so verstehe ich das ja nicht. Aber lassen wir das ruhen.
Nee, wieso soll man das? Also Peter, das ist doch genau das, was du auch am Anfang gesagt hast mit den Orchideenfächern, ja? Also es gibt eben Leute, die wollen nur wissen, wie hat Platon zu Husserl sich verhalten und da können sie ihr Leben lang drauf rumgeigeln und die Bibliotheken auf und ab wandern und schauen, wen das interessiert. Aber das viel, viel Spannendere ist ja, dass man sich als Lebensziel auch vorstellen kann, dass man die möglichkeitsorientierte Eigenwelt, die man sich aufbaut, in der Weise verwirklicht, dass man sich die komplexitätsintensivsten, die umfangreichsten, die faktorenreichsten Modellierungen nimmt und dann versucht, sie zu verbessern oder zu optimieren oder zu mit weiteren Unterscheidungsmöglichkeiten anzureichern. Ja, Faktoreneinbegreifung, ja, die ganze BRD, das ganze Grundgesetz, die ganze Rechtsdogmatik ist ja durchsetzt davon, dass Menschen sich immer wieder fragen, was ist daran noch nicht auf dem Komplexitätsgefälle zwischen dem lokalen Optimum und globalem Optimum irgendwie noch zu finden, was man da noch rausholen kann. Ja, und Orchidee irgendwann zum Mammutbaum werden. Die Orchidee kann nicht einfach nur in ihrem Setzkasten bleiben mit ihrer Glocke drum, sondern die muss es schaffen, Wurzeln zu schlagen, weit außerhalb ihres Terrariums, ihres Glashauses. Und das schafft sie auch, wenn sie weiß, wie sie damit umzugehen hat.
Das Einzige, was ich sozusagen nicht mehr eben beantworten will oder wo ich jetzt einfach sage, nee, das ist eben, und wenn ich weggucke, ist der Mond weg oder oh Wunder, man kann doch dort landen. Das ist mir langsam zu verbraucht.
Ja, aber was ist denn deine Position dazu? Du kannst ja sagen, das ist jetzt einfach egal.
Nein, überhaupt nicht, sondern sein Konstruktivismus. Also so verstehe ich das eben nicht. Ja, es ist einfach nur wieder der Hinweis darauf, zu unterscheiden eben das, was jetzt Realität bezeichnet wird und das, was ich für Realität, also was mir sozusagen davon zugänglich ist. Und das ist nur das, was durch meine Beobachtung, meine Unterscheidung eben das, was ich mir davon mache.
Aber es ist nicht unendlich.
Nicht viel weiter.
Und das behauptet ihr die ganze Zeit. Es ist nicht unendlich.
Was sagst du denn jetzt deinen Kindern, wenn die fragen, Papa, gibt's den Mond nur, wenn ich hingucke? Was sagst du denn da?
Natürlich gibt's den Mond.
Auch wenn keiner hinguckt.
Ja, doch, ja, natürlich, selbstverständlich.
Ich bin jetzt dein imaginiertes Kind. Ich frage Papa.
Nein, das ist nicht die Frage. Aber ich warne sie auch vor den Ingenieuren und den Physikern. Und warne sie vor denen, dass sie, naja, egal, führen wir ein andermal aus, wenn wir eine Jubiläumssendung machen. Nein, das ist doch, es haben wir doch jetzt wirklich häufiger und auch noch mit Franz zusammen verhandelt. Es ist ja nicht, dass der Luhmann seine, hier als Reflexions- Theorie zu verstehende Ausführung jetzt als Erkenntnistheorie anderen Disziplinen oktroyieren will. Aber natürlich kommt auch ein Physiker nicht aus der Nummer raus, dass das, was er sich als Wirklichkeit vorstellt, als Realität und so weiter, sozial hergestellt ist. Ja, das kann ich, das ist doch eine Binse.
Also ist der Mond jetzt doch hergestellt, sozial?
Nein, aber das, also, was wir über den Mond sagen, da könnten andere eben auch anderes drüber sagen. Das ist damit.
Ja, weniger Komplexes. Die würden dann sagen, das ist eine Manifestation eines Gottes. Und wenn der scheint, dann geht's mir gut. Und wenn der nicht scheint, geht's mir schlecht. Das wäre soziale. Aber
Wallace und Gromit sagen eben, everybody knows he's made of cheese. Ja, also, nein. Aber nicht, also diese Frage, ja, wenn es das nicht ist, dann muss es aber so sein. Und das, und da ist aber meine Logik und so. Das ist mir mittlerweile verbraucht.
Das, genau, deshalb, das ist für dich nur ein Glaubenssystem. Weniger mit Logik zu tun. Also ist doch keine, also Physik ist doch keine Frage der Logik.
Nee, habe ich das jetzt so formuliert, dann ist das so rausgerutscht. Ich beschäftige mich nicht viel damit, aber die Art der Argumentation finde ich irgendwie äußerst diktatorisch, sag ich mal.
Ach, das ist doch nicht
gut. Keiner sinnhaft behaupten, dass das nicht so ist. Das weiß doch jeder da. Und was meint er jetzt? Der Mond ist nicht da.
Ey. Also du bist da ganz entspannt und lehnst die Frage ab. Lehnst die Frage ab zu beantworten. Kannst sagen, die einen sagen.
Nein. Aber ich lehne die Frage ab zu beantworten. Also, ist der Mond jetzt da oder nicht? Das lehne ich ab. Aber die Frage sozusagen, wie ich das Verhältnis bestimme von einem jetzt aus der Physik, wie du es immer wieder anführst, sozusagen Realität zu begreifen ist und dem, was mir davon als Beobachter, ja, also als kognitives System hier irgendwie sozusagen zugänglich ist oder wie oder was. Auf jeden Fall trage ich das mit, dass ich nicht da einen direkten Zugriff, Durchgriff drauf habe. Und ich trage es eher mit, wie es hier formuliert ist, dass das Auflösungsvermögen von Wissenschaft sich steigert und nicht das Welt besser erkannt ist. Ja, damit kann ich gut, ja, das trage ich irgendwie mit. Ich habe auch noch viel drüber nachgedacht jetzt die letzte Zeit, hier mit dem, wo das Buch also zu Ende geht, über das alles. Nein, und manches kann ich vielleicht auch nicht gut durchargumentieren, aber ich hänge da dran. Ich bin froh, dass ich sage das mal in Anführungszeichen, mit dieser Systemtheorie das dämliche Subjekt hinter mir lassen zu können. Ja, das nervt mich.
Aber dafür sagst du oft ich, Peter. Dafür ist das Ich-Argument bei dir immer noch das Dominante. Aber das
aber ich meine ein anderes Subjekt, das weißt du schon durchaus. Und eben diese Frage mit dem, ist der Mond nicht da, wenn er da ist, ist einfach platt. Ja, ist Kirmes. Das ist
Kinder. Also du kannst doch nicht kleine Kinder, die dich das fragen, beschimpfen, schon gar nicht, wenn es deine eigenen wären. Also du kannst doch nicht sagen, das ist platt. Ich bin Konstruktivist, mich fragt man sowas nicht.
Ja, dann nehmen wir doch lieber Bruno Ganz für eine gute Hitler-Imitation, nehmen wir doch lieber Profis, anstatt deine
Leiter. Nee, kleinen Kindern sage ich sogar, wenn du Hilfe brauchst, geh zur Polizei, ja. Das würde ich jetzt eben.
Also Schutz vor dir selber, wenn du Angst vor mir hast, geh zur Polizei.
Also wenn ich jetzt junge Erwachsene vor mir habe, würde ich das vielleicht nicht mehr so formulieren.
Gut, also liebe Zuhörer, wir müssen die Frage mit dem Mond heute wieder unbeantwortet lassen, ob es den Mond nun gibt oder nicht. Peter weiß dazu momentan keine Antwort. Wir sind alle ratlos, aber wir haben einen Vorschau auf die nächste Folge, weil da klären wir nämlich die Frage, ob die Wissenschaft in der Krise steckt. Weil Herr Luhmann schreibt, die moderne Wissenschaft steckt keineswegs in einer Krise. So viel dazu und bis zum nächsten Mal.